worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem Dienstagsduell mit Sebastian Bornmänner, hallo.
Guten Abend.
Und Gerald Gross.
Servus, Niki.
Eine Woche haben wir jetzt eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS im Amt. Zeit, die erste Bilanz zu ziehen. Sebastian, wie fällt deine erste Bilanz aus? Was ist positiv, was ist vielleicht kritisch? Wie siehst du die neue Ampelregierung?
Relativ positiv finde ich, dass jetzt ein paar Beschlüsse gefasst wurden, auf die würde ich mich gerne konzentrieren, die jetzt tatsächlich eine Entlastung für die Menschen betrifft. Also ich rede jetzt nicht von den Sachen, die diskutiert werden, die vielleicht irgendwann unter irgendwelchen Umständen kommen könnten, sondern das, was tatsächlich im Nationalrat beschlossen wurde. Das ist zum Beispiel die Deckelung der Mieten. Das heißt, es darf 2025 keine Mietsteigerung stattfinden. Es darf 26 nur 1%, 27 2% und 28 und dann dauerhaft nur 3%. Und dann aber hoffentlich auch die Neubauten betreffen. Das ist wirklich eine Entlastung. Es wurde jetzt mal ausgerechnet von 200 Euro pro Jahr und dann natürlich laufend steigend mehr. Aber auch zum Beispiel das Verbot der Kurzzeitbefristungen, also vor allem einjährige und dreijährige Befristungen in der Miete sind nicht mehr erlaubt. Das betrifft hunderttausende Menschen, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich. Ist auch eine massive Erleichterung für die Menschen. Und es sind Maßnahmen für mehr Steuergerechtigkeit gefällt worden, wie zum Beispiel die Beibehaltung des Spitzensteuersatzes, also dass diejenigen, die sehr viel verdienen, 5% mehr zahlen, als es der reguläre Spitzensteuersatz ist. Und dann wurden eine Reihe von Maßnahmen getroffen, wie zum Beispiel die Novellierung der Bildungskarenz, die ich gut finde, weil es sollte tatsächlich eine Bildungskarenz sein und keine Karenz für den Übergang, bis hin dazu, dass gewisse Förderungen gestrichen wurden, die meiner Meinung nach nicht notwendig sind und dadurch auch das Budget entlastet wird. Insgesamt kommt mir diese Regierung in der ersten Woche relativ besonnen vor. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass sehr oft im Regierungsprogramm drinnen steht, sie wollen kontrollieren, sie wollen evaluieren, sie wollen reflektieren und auf Basis all dessen Entscheidungen treffen. Und ehrlich gesagt gefällt mir eine Regierung, die ordentlich nachdenkt, bevor sie Entscheidungen trifft, deutlich besser als eine Regierung, die alles verspricht und am Schluss nichts hält.
Das heißt, du stellst dir ein durchaus positives Zeugnis aus nach diesen ersten Tagen, sofern man das überhaupt.
Angesichts einer sehr niedrigen Erwartungshaltung, muss ich auch sagen. Ich habe ja von Anfang an gesagt, ich bin kein Fan der Dreierkonstellation, weil ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ÖVP und SPÖ ein Programm für 12 Monate gemacht hätten mit einer Neuwahlansage. Aber angesichts der niedrigen Erwartungen bin ich positiv überrascht. Also ich finde es gut, das, was ich bis jetzt gelesen habe. Ich finde auch das, da werden wir nachher noch darüber diskutieren, was Sie angekündigt haben, sehr gut. Aber auf Basis dessen, was jetzt passiert ist real, finde ich, kann man diese Regierung schon einmal 2 bis 3 ausstellen. Und das ist, wie gesagt, für meine Erwartungshaltung so ganz okay.
Du siehst es ja wahrscheinlich, nehme ich an, etwas anders die erste Woche. Oder bist du auch positiv überrascht?
Ja, unheimlich. Also ich kann mir die Freudentränen kaum zurückhalten, ich tue mir wirklich schwer. Also Sie haben den Klimabonus abgeschafft, Herr Dr. Bornmänner, aber die CO2-Bepreisung, es ist so im Nationalrat am Freitag eingebracht worden, wenn Sie das Blattelpapier, das Sie jetzt jede Woche vom Herrn Babler zugeschickt bekommen, das ist hier vertonen, bitten Sie den Herrn Babler, er soll ein bisschen ausführlicher sein bei dem Blattelpapier aus der Löbelstraßen. Die Frage ist, ist das sponsert bei SPÖ, das Blattelpapier, oder von wem kriegst du das? So, also, der Klimabonus, der Antrag ist im Nationalrat, er wird abgeschafft, die CO2-Bepreisung bleibt. Das müssen wir heute nur mal wissen. Die Tabaksteuer ist am Freitag angehoben worden. Das betrifft viele hunderttausende Raucher in dem Land, die in Wahrheit mittlerweile die Melkkühe der Nation sind, wo mittlerweile eine Schachtel Marlboro 6 Euro, also ein guter alter Schilling, 80 Schilling kostet. Ich bin Raucher seit meinem 14. Lebensjahr. Darüber kann man diskutieren, ob das gescheit ist oder nicht. Aber es ist meine freie Entscheidung. Ich habe damals mit meiner Zigarettenschachtel bei 24 Schilling begonnen. Heute bin ich bei 80 Schilling. Also bin bei 6 Euro, 6,40 Euro und irgendwann bin ich bei 7 Euro. Und ich frage mich, wie kommen Leute dazu, mit ihrem bereits mehrfach versteuerten Geld dann noch einmal zur Kasse gebeten werden, wenn sie zum Beispiel ein Genussmittel nehmen. Das nächste, was auch erhöht worden ist, ist die sogenannte Wettsteuer. Also wenn es irgendwelche Leute gibt, die in Wahrheit, weiß ich nicht, im Casino irgendwo auf was wetten wollen, weil sie sich ein steuerfreies Zusatzeinkommen schaffen wollen, auch diese Steuer ist erhoben worden. Also es werden überall Steuern erhöht und die sogenannte Mietpreisdeckelung, ja, es ist halt nicht lustig, wenn es halt nur den öffentlichen Wohnbau und die Altbauten betrifft, aber die ganzen Neubauten, wo die Hälfte der Österreicher drinnen wohnen, einfach ausgenommen sind. Also ich würde sagen, auch das ist eine Mogelpackung. Aber was wird morgen beschlossen im österreichischen Nationalrat? Morgen wird der sogenannte Familiennachzug beschlossen und der Herr Babler weiß aber nicht, ob er nicht zuerst evaluieren will und wie lange der Familiennachzug überhaupt dauert. Das ist nämlich die nächste Mogelpackung, die jetzt beschlossen wird. In dem Jahr werden 15.000 Syrer und Afghanen eingebürgert. Das hat die Bundesregierung in ihrem Regierungsprogramm beispielsweise nicht ausgesetzt. Die ganze Wir schaffen das Karawane aus 2015 wird jetzt jährlich eingebürgert. Jedes Jahr 15.000 bis 30.000. Statt herzugehen und zu sagen, Asyl begründet keine Staatsbürgerschaft, weil es ist ja nur ein temporärer Aufenthalt, der im Übrigen keinen nennenswerten Erfolg für unser Sozialsystem, unser Wirtschaftssystem bringt, bürgert die Regierung weiter hinein. Was machen Sie als Nächster? Den Familiennachzug setzen Sie jetzt aus. Ich garantiere genau bis zum 28. April, einen Tag nach der Wienwahl. Und dann holen Sie sich den ganzen Rucksack herein, weil es eine reine Überschriften-Mogelpackung ist. Und was noch heute gekommen ist, nur 20% der in Österreich einen negativen Asylbescheid haben, nur von den 100% werden nur 20% überhaupt abgeschoben. Und die 100.000 Syrer, ja, da ist sich die Regierung jetzt auch nicht einig, wie es mit denen umgeht. Ich kann mich erinnern, wie Sie das abgefeiert haben, noch vor 3 Monaten, wie der Herr Kahner gesagt hat, er schiebt jetzt die Syrer ab. Ja, das ist eine super Geschichte. Wissen Sie, wie viele Syrer abgeschoben worden sind in den letzten 3 Monaten? Null. Kein einziger. Hat durch eine Abschiebung das Land verlassen. So, das ist alles die Regierung, garniert durch. Der Herr Matterbauer, ihr Murksmarxist, sitzt in Brüssel draußen heute und sagt, ja, ich muss zur Kenntnis nehmen, dass sich die Wirtschaft auch weiterhin eintrübt. Also wenn meine Regierung da Kommentatoren, die tun nur mehr kommentieren, wenn es Arbeitslose gibt, wenn sie die Wirtschaft eintrübt. Aber jeder Unternehmer in dem Land sagt, was ist jetzt für unseren Wirtschaftsstandort, wie schaffen wir die Lohnnebenkosten geringer zu halten? Wie halbieren wir die Lohnstückkosten? Wie kommen wir wieder in Produktion? Wie schaffen wir die Energiekosten niedriger werden zu lassen? Die Energiekosten? Vergessen. Die Energiekosten gehen auch durch die Decke, weil der Herr Matterbauer jetzt mittlerweile eine sogenannte kommunistische Energiesteuer am vorigen Freitag im Parlament eingebracht hat und jedes Energieunternehmen sagt, super, Strompreisanstieg 20-30%. Na gut, die machen das wirklich hervorragend. Die Inflation zieht wieder an, die Rezession zieht an. Wir gehen nicht ins dritte Jahr des Wirtschaftsrückganges, sondern wir gehen die nächsten 2 Jahre noch in den Wirtschaftsrückgang. Ich sag's nur bei der Gelegenheit.
Also ein bisschen ein Dissens.
Was die ganze Welt brennt, Massenarbeitslosigkeit, Verelendung, wo man nur hinschaut, hungernde Massen. Ich weiß nicht, wo Sie leben, Herr Gross, aber es ist nicht die Welt, in der ich lebe und die restlichen Österreicherinnen und Österreicher, weil unser Land ist ein gutes Land. Es ist ein schönes Land, es ist ein stabiles und ein sicheres Land. Lassen wir uns mal das nicht schlecht reden. Ich habe, wie gesagt, Bilanz gezogen über eine Woche. Dass in einer Woche die Regierung nicht alles umsetzen kann, was die FPÖ sich nicht einmal getraut hat, ins Programm reinzuschreiben, das verstehe ich. Übrigens, Tabaksteueranhebung war einer der wesentlichen Forderungspunkte der FPÖ-ÖVP-Koalitionsprogramm. Können Sie nachlesen auf den 233 Seiten. Nein, aber das war der Vorschlag der FPÖ, eine Anhebung
steht
der Tabaksteuer.
Steht
wie auch immer. Ja, ja. Aber wie auch immer. Der Punkt ist, wir sehen in einer Woche sehr konkrete Maßnahmen, die in den letzten Jahren nicht gefällt wurden. In den letzten 7 Jahren war die SPÖ bekanntlich nicht in der Regierung. Jetzt ist sie in der Regierung. Das Erste, was passiert ist, die Mieten werden gedeckelt und die Befristungen werden abgeschafft. Das ist schon mal ein Erfolg. Den kann man auch mal anerkennen. Ich persönlich halte überhaupt nichts davon und das ist für die Wirtschaft auch ganz wesentlich, dass wir immer alles nur schlecht reden. Dieses andauernde Schlechtreden und skandalisieren und hysterisieren. Sie erinnern mich schon ein bisschen an die Greta Thunberg. Nur, dass sie halt die Johanna aus der Südsteiermark sind, die ganze Zeit schreit, Alarm, Alarm, wir werden alle sterben. Wir werden nicht sterben, Herr Gross. Alles wird gut. Und ich glaube, diese Regierung macht genau das, was sie machen muss, nämlich nicht hysterisieren, nicht Alarm schreien, sondern mit ruhigen Entscheidungen Maßnahmen treffen, die die Menschen tatsächlich entlasten. Wir haben ausgerechnet, es sind um die 200 Euro pro Jahr, die im ersten Schritt allein durch die Maßnahmen, die in dieser Woche gefällt wurden, runterkommen. Also ich finde, so schlecht ist diese Bilanz nicht. Aber ja, es liegt noch ein langer Weg vor uns und ich würde hoffen und ich bin jemand, der sehr kritisch ist dieser Regierung gegenüber, aber man muss sie an ihren Taten messen. Schauen wir uns an, was sie die nächsten Wochen machen. Schauen wir uns an, wie der Familienzuzug tatsächlich geregelt wird. Das ist ein Thema, das extrem wichtig ist. Wir haben dazu 90% Frauen und Kinder im Familiennachzug. Nicht erwachsene Männer, sondern Frauen und Kinder. Wir haben ein Saldo von Geburten und Todesfällen in Österreich von minus 10.000. Das heißt, wir werden immer weniger, wenn wir nicht Zuwanderung haben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie können wir Zuwanderung auf einer qualifizierten Ebene sicherstellen? Und wie können wir vor allem sicherstellen, dass nur die Leute zu uns kommen, die wir auch wirklich hier wollen und brauchen? Und das ist etwas, das muss natürlich, ob jetzt im Kontext des Familienzuzugs oder im Kontext von Asyl und Migration grundsätzlich gewährleistet sein. Da ist diese Regierung auf jeden Fall gefordert, uns einen Plan vorzulegen. Und ich meine damit uns Bürgerinnen und Bürgern, wie sichergestellt wird, dass nicht irgendwelche 30-jährigen Syrer mit irgendwelchen mittelalterlichen Vorstellungen ins Land kommen, sondern dass wir wirklich die Leute bekommen, die einen Teil dazu leisten, dass Österreich wieder gestärkt wird.
Also Herr Dr. Bornmähner, es ist ein gutes Land, es ist ein stabiles Land, ja, es ist ein sicheres Land.
So ist es.
Fragen Sie mal die Eltern vom Alex, was sie dazu sagen, nachdem sie vorige Woche ihren Sohn beerdigt haben, ob ihr Land ein sicheres war, dass ein 14-Jähriger dahin gemetzelt wird am Villacher Hauptplatz. Fragen Sie den. Fragen Sie die 500.000 Arbeitslose in dem Land, die von 1.200 Euro Almosen oder 1.400 Euro Almosen zu leben haben, weil sie zuvor eine ökonomische Freiheit gehabt haben, etwas verdient haben, Leistung ins Land gebracht haben, die nun Almosenempfänger von einem Sozialminister sind und vom Arbeitsmarktservice Almosen bekommen, ob das ein stabiles Land ist. Fragen Sie diese Unternehmer, wo es jeden Tag auf OE24 drei Breaking News Meldungen gibt über Megapleiten in dem Land. Fragen Sie den Unternehmer, der 40, 50 Jahre sein ganzes Herzblut in sein Unternehmen gesteckt hat und nun mit seinem Pinkel vor den Konkursrichter gehen kann und seine ganzen Auftraggeber, Auftragnehmer nicht mehr bedienen kann. Fragen Sie jene Menschen in dem Land, die beispielsweise ihre Kinder nur ungenügend ernähren können und darauf gehofft haben, dass diese sogenannte Kindergartenjause des Herrn Babler kommt und sie kommt erst 2027 unter Budgetvorbehalt, weil diese Regierung es am Freitag nicht eingebracht hat. Fragen Sie jene Menschen in dem Land, die jeden Tag zum Beispiel TV konsumieren und dafür aber zum Beispiel nicht den ORF anschauen und dafür 250 Euro becken müssen. Und wissen Sie was? Fragen Sie einfach die Pensionisten. Fragen Sie den Pensionisten, und da bin ich, stimme ich überein mit Doskozil. Ich möchte gerne wissen, wie Sie den Spagat bringen. Der Herr Doskozil kündigte an, vor den Verfassungsgerichtshof zu gehen, die nun zwischen 250 und 400 Euro mehr Sozialversicherungsbeiträge in die Pension zahlen. Und wenn Sie mir jetzt mit der Leier kommen, das war mit der FPÖ so vereinbart, dann darf ich Sie an das Dokument erinnern, es war auf Rot gestellt. Wissen Sie, was Rot bedeutet in diesem Dokument? Es hat keine Einigung stattgefunden, weil die FPÖ es nicht wollte. Ganz einfach. So, und alles passiert jetzt, weil es die weil es die SPÖ und die ÖVP und die NEOS wollen. Und jetzt zum sogenannten Zuzug. Herr Dr. Bornmähner, die Lendenschwäche der Österreicherinnen und Österreicher damit zu beantworten, dass man einen Zuzug zulässt, halte ich für den falschen Weg. Wissen Sie, was der richtige Weg wäre? Der richtige Weg wäre beispielsweise, den Weg Ungarns zu gehen. Wer in Ungarn ein Kind bekommt, bekommt vom Staat 10.000 Euro Kredit in 10 Jahren zurückzuzahlen. Wer das zweite Kind bekommt, bekommt 20.000, muss aber in 10 Jahren nur 10.000 Euro zurückzahlen. Wer ein drittes Kind bekommt, bekommt vom Staat 30.000 Euro und muss den Kredit niemals zurückzahlen. Deswegen hat Ungarn ohne Zuzug steigende Geburtenraten und wir haben mit dem Zuzug sinkende Geburtenraten. Bevor ich also das Volk austausche in dem Land, weil ich mit unqualifizierten Kräften vom Hindukusch oder aus Damaskus glaube, die IT-Facharbeitskraft in dem Land zu sichern, sorge ich doch bitte dafür, dass wir eigene Menschen in dem Land in die Produktivität bringen und in unserem Land durch gezielte Unterstützung des Kinderwunsches darauf achtet, dass die Geburtenraten steigen. Da bin ich im Übrigen 1:1 mit Helmut Schmidt, dem großen Sozialdemokraten, der einmal in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung empfohlen hat, den deutschen Frauen 2,6 Kinder zu bekommen. Dann braucht man keinen Zuzug aus Entwicklungsländern, weil man am Ende selbst zu einem Entwicklungsland wird. Ja. Und Österreich ist auf dem besten Weg dazu, ein Entwicklungsland zu werden.
Also ich sehe das überhaupt nicht so, dass Österreich auf dem Weg ist, ein Entwicklungsland zu werden. Österreich ist, wie gesagt, sehr schön. Ich glaube, wir haben wirklich ein wunderbares Land, in dem wir leben dürfen. Weil Sie angesprochen haben, Villach, ja, wir haben dort Mitmenschen, die einen islamistischen Anschlag stoppen, die aus Syrien kommen, die als Essenszusteller arbeiten und die trotzdem ihr Leben riskieren, um einen Anschlag zu stoppen. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist übrigens ein Mann, für den ich kämpfe, dass er endlich die Staatsbürgerschaft bekommt. Und ich fordere Sie heute auf, das zu machen, was Sie schon vor ein paar Wochen gemacht haben, nämlich den Landeshauptmann von Kärnten anzuschreiben, dass er ihm endlich die Staatsbürgerschaft verleihen soll. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, Sie haben angesprochen, auf der einen Seite die Arbeitslosen, haben gemeint, es sind unter 500.000, 430, 440.000 Arbeitslose, haben wir momentan 8% ungefähr. Wir waren schon bei über 10%, aber es sind zu viele, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da wollte FPÖ und ÖVP laut Programm, das wir lesen konnten, die Zuverdienste streichen. Man wollte diesen Menschen auch noch die letzte Möglichkeit nehmen, um einen Anreiz zu schaffen, wie ich lesen konnte. Das kommt in der neuen Konstellation nicht. Die Arbeitslosen in Österreich brauchen keine Angst haben, dass ihnen die Zuverdienstmöglichkeit auch noch gestrichen wird, was vor allem für Langzeitarbeitslose eine gute Nachricht ist. Und wenn Sie die Unternehmer ansprechen, ja, Sie haben vollkommen recht, es gibt Breaking News. Wissen Sie, wie die Breaking News heißen? René Benko ist pleite, Stefan Pierer ist pleite, die Brüder Palmers sind pleite. Ah nein, die sind ja gar nicht pleite. Benko, Pierer, Palmers schwimmen in Millionen, aber die Unternehmen gehen krachen. Sie hinterlassen Millionen und Milliarden pleiten, diese Top-Unternehmer, die mit ihrem Pinkel durchs Land ziehen müssen, wie Sie vorher gerade gesagt haben. Wir alle werden das becken müssen, aber gleichzeitig machen Sie die Bank für diejenigen, die ohnehin zu viel haben. Also Herr Gross, Sie haben vollkommen recht. Es gibt in unserem Land katastrophale wirtschaftliche Entwicklungen. Es gibt die Möglichkeit, in unserem Land offensichtlich irgendwelche Pyramidenspiele zu entwickeln, über Jahre von niedrigen Zinsen zu profitieren und dann in Millionenwillen zu leben und dann auch noch straffrei auszugehen, wenn man das Kartenhaus zusammenbrechen lässt. Es gibt die Möglichkeit, dass man zigtausende Menschen die Arbeitslosigkeit schickt, wo der Staat dann wieder einspringen muss und die auffangen muss, was ich gut finde, aber was auch frech ist, dass das überhaupt passieren muss. Und dann sitzen Leute wie Sie hier im Studio und sagen, die armen Unternehmer im Land leiden so sehr. Wissen Sie, wer wirklich leidet, Herr Gross? Die Ein-Personen-Unternehmen und die Kleinstunternehmen. Die 99,7% der österreichischen Wirtschaft, so wie ich, die einen Gewerbeschein haben, die ein eingetragenes Unternehmen haben im Firmenbuch, die Steuern zahlen, die Arbeitsplätze schaffen. Und für die soll im, so steht es im Regierungsprogramm, aber das sind ungelegte Eier, deswegen würde ich erst darüber sprechen, wenn es beschlossen wurde, soll zum Beispiel der pauschale Absatzbetrag von 12-15% angehoben werden. Da sind so viele Maßnahmen drinnen, die genau für diese EPU und Kleinstunternehmen gut sind. Aber wie wir auch letzte Woche gemeinsam festgestellt haben, bin ich der Meinung, es fehlen die großen Feuerwerke, es fehlen die Leuchttürme zur Ankurbelung der Wirtschaft. Und letzter Punkt, weil Sie angesprochen haben, das Kinderkriegen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Menschen, die sich selber nicht an der Produktivität bezeichnen, wie schön technisch Sie das vorher bezeichnet haben, ein bisschen den Mund halten sollten über sowas. Aber wenn wir schon was am Tisch liegen haben, dann reden wir drüber. Ja? Also, ja, ich gebe Ihnen vollkommen recht, der Staat müsse viel mehr Anreize setzen, damit Frauen wieder mehr Kinder bekommen in Österreich. Aber da geht es einerseits um eine sozialrechtliche Absicherung, da geht es darum, dass die Erziehungszeiten, da geht es darum, dass die Zeiten wie die Pflege von kranken Angehörigen zu 100% angerechnet gehören auf die Pensionen.
In derselben Meinung wie Sie?
So ist es. Aber auch das war nicht im FPÖ-ÖVP-Regierungsprogramm. Das ist offensichtlich mit der ÖVP nicht machbar. Also jetzt so zu tun, als wäre diese Regierung, die wir jetzt vor uns liegen haben, das große Problem, das sehe ich allein.
Aber Herr Dr. Bonmena, das Papier, das Sie präsentiert haben, das auch ich kenne, war kein Koalitionsvertrag, sondern zwei Drittel, und das habt ihr berichtet, zwei Drittel waren auf Rot gestellt und es fand keine Einigung statt. Wie Sie jetzt draufkommen, der FPÖ was umzuhängen, wo Sie mit der ÖVP keine Einigung gefunden haben, das ist, mag ein rhetorischer Trick sein, aber er rennt nach hinten aus. Nein, ich möchte schon Folgendes sagen. Herr Dr. Bonmena, bei der Darstellung der ÖVP-Wirtschaftskompetenz gebe ich Ihnen vollkommen recht. Der Herr Benko schwimmt nicht im Geld, der frisst gerade Wasser und Brot in gesiebter Luft, Josefstadt.
Ich glaube, der hat genug Geld auf der hohen Kante.
Dort muss er eher in der Dusche aufpassen, dass ihm die Seife nicht irgendwo entgleitet. Aber was anderes. Aber die Wirtschaftskompetenz der ÖVP, Bierer, Benko, KTM, Palmers, gebongt. Aber warum gibt dann die SPÖ das Wirtschaftsministerium ausgerechnet der ÖVP wieder? Jetzt meine Frage.
Also,
wenn Sie jetzt hergehen und sagen, die ÖVP hat die letzten Jahre für ihre dreckigen Brüder, ja, die Fördertöpfe von der Kofag beginnend bis zur Wirtschaftsförderung ausgerammt, damit sie dort allen ihren türkisen Brüdern das Geld in den Arsch schirmen, das Geld vergolden und dann geht's pleite. Dann frage ich Sie, Herr Dr. Bonmena, warum gibt der Babler dem Herrn Hartmannsdorf den Wirtschaftsminister?
Wir machen ja ganz kurze Werbepause.
Was heißt, jetzt wird es ja richtig spannend.
Ihr könnt es gleich weiter diskutieren und dann sprechen wir über
Die Wirtschaftslage und über das Sparpaket und die Maßnahmen, die die Regierung jetzt plant, sind die zu hart oder braucht es die? Gleich mehr dazu.
Na, reden wir.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend, willkommen zurück. Sebastian Born-Männer und Gerald Groß sind zu Gast. Reden wir mal über das Sparpaket, das jetzt ansteht. Das wird nämlich relativ hart und vor allem, das geht zügig voran. Das hat viele Beobachter doch überrascht, mit welcher Geschwindigkeit die Regierung da letzten Freitag einige doch durchaus harte Maßnahmen reingenommen hat. Von Bankenabgabe bis hin zur Energiekonzernsteuer, aber auch einiges, was Otto Normalverbraucher trifft. Tabaksteuer wurde schon angesprochen, Förderung für PV-Anlagen wird ausgesetzt, also die Mehrwertsteuerbefreiung. Ist das zu hart und ist das zu schnell, diese Daumenschrauben, die da jetzt angesetzt werden?
Also, dass wir das Elon Musk Tesla Förderprogramm jetzt einstellen als österreichischer Staat und nicht mehr auf die Steuer verzichten, die bei Elektroautos anfallen müsste, halte ich nicht für einen Fehler, ehrlicherweise. Ja? Dass die PV-Anlagen jetzt nicht mehr in dem Ausmaß gefördert werden, ich glaube, da geht es um die Umsatzsteuerbefreiung, wenn ich richtig informiert bin, halte jetzt auch nicht für ein großes Drama. Und es trifft in beiden Fällen nicht die Armen der Ärmsten, sondern eher diejenigen, die sich's leisten können. Ich habe KPV-Anlage drauf und ich könnte mir auch keine Wärmepumpe leisten, ehrlicherweise. Aber sei es drum. Da halte ich genau den Ort für den richtigen, um zu sparen und um das Budget zu sanieren, weil die haben in den letzten Jahren wirklich Förderungen zum Saufüttern erhalten, diese Zielgruppe. Das war das Leonore-Gewessler-Gedächtnisprogramm, das von uns allen mit Milliarden finanziert wurde und das wurde jetzt eingestampft. Halte ich für richtig. Die anderen Sachen wie Genussbereich oder Belustigungsbereich, ob das jetzt Casino spielen gehen oder Chicken gehen betrifft, nicht böse sein. Also nicht böse sein. Ja, abgesehen davon, dass die FPÖ genau dasselbe geplant hätte, halte ich es für absolut stimmt, richtig. Ja. Ich bin der Meinung, wer Chicken will, soll Chicken dürfen. Ab 18 meiner Meinung nach und nicht erst ab 16. Nicht schon ab 16, aber wie auch immer. Nur ich finde schon, dass wir haben volkswirtschaftliche Berechnungen, dass das Chicken uns alle 500 Millionen Euro mehr kostet, als es bringt, die der Backsteuer schon eingerechnet, über die Umwegkosten. Und daher bin ich der Meinung, wer Chicken will, soll auch blechen dafür. Und was das Glücksspiel betrifft, da bin ich auch der Meinung, Glücksspiel hat seine Berechtigung in unserer Gesellschaft, aber ich glaube schon, dass irgendwelche steuerlichen Begünstigungen und dergleichen abgeschafft werden.
Steuerliche
Begünstigungen? Ja, oder die Steuern
werden angehoben.
Ja, sie werden jetzt angehoben, endlich, weil sie vorher jetzt niedrig waren, meiner Meinung nach. Aber sei es drum. Ich glaube, dass die Diskussionen, ob jetzt diejenigen, die mit einem Tesla fahren, der 100.000 Euro kostet, jetzt auch eine Motorsteuer zahlen sollen, also nicht böse. Aber nicht viel. Ja. Und wenn man sich anschaut, wie viele E-Autos wir in Österreich haben, ich glaube, es sind 4%, Tendenz stark sinkend, weil die Leute gesagt haben, sie haben keinen Bock mehr, sich zu beteiligen an einem Modell, das ich zutiefst nachvollziehen kann, wo du nicht einmal die passende Infrastruktur hast in 90% von Österreich. Aber ich glaube, die Maßnahmen, die jetzt am Tisch liegen, sind noch nicht das Tränen- und Schweißpaket, das manche befürchten oder vielleicht manche herbeifantasieren. Ich finde, die Maßnahmen, die wir bis jetzt gehört haben, und deswegen möchte ich lieber über konkrete Maßnahmen und nicht über ungelegte Eier sprechen, aber das, was ich bis jetzt gehört habe, wird nicht zur Massenverelendung führen. Es wird nicht dazu führen, dass sich die Mutter die Jausen in der Schule nicht mehr leisten kann. Es wird nicht dazu führen, dass die Pendlerin oder der Pendler, weil die sollen ja entlastet werden in Ausgleich dafür, dass die CO2-Bepreisung
kommt. Ist das schon am Freitag?
Nein. Wie gesagt, deswegen sollte man nicht drüber reden. Ja. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Regierung deutlich sozialer aufgestellt ist als alle Regierungen davor. Und deswegen sehe ich einem Sparpaket gelassen entgegen. Aber das, was mir wirklich fehlt, ist ein hartes Zugreifen bei denen, die zu viel haben. Und damit meine ich nicht nur die Energiekonzerne und ich meine nicht nur die Banken, die meiner Meinung nach noch viel, viel mehr geschröpft gehören als die 500 Millionen in 2 Jahren. Und danach 250 Millionen, weil es ist ein Witz, wenn ich mir anschaue, was für Quartalszahlen da veröffentlicht werden.
Aber das
haben
die Herr Babler.
Naja, aber es ist halt keine Alleinregierung leider von Markus Matterbauer, weil sonst würde er ganz anders hingreifen. Aha. Brauchen Sie nur seine Analysen, seine wirtschaftspolitischen lesen. Aha. Und das andere ist, was ist mit den Superreichen? Weißt du, was mir nicht taugt? Jetzt entkoppeln wir das einmal. Ich finde Red Bull tolles Unternehmen, gibt es viele schöne, tolle Unternehmen. Aber wenn ich lese, dass der Marc Mateschitz am Höhepunkt einer Krise, wo man hören, die Leute können sich die Wohnung nicht mehr heizen, mit 600 Millionen Euro unversteuerten, leistungsfrei erworbenen Milliardenvermögen shoppen geht und sich ein paar Autos kauft, dann geht man das Geimpfte auf. Weil das ist genau das, wie Österreich ausschaut. Die Superreichen richten sich's, zahlen keine Steuern, verprassen ihr Geld im großen Stil für irgendwelche Blödsinnigkeiten, während die meisten Menschen nicht mal wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Das geht mir auf die Nerven.
Ja, dass die Welt ungerecht ist, ist ja nichts Neues.
Herr das ist Ihnen wurscht, oder?
Nein, Herr Dr. Bartels.
Aber Regierung ist eigentlich dazu da, um für mehr Gerechtigkeit zu sorgen.
Sie, genau so ist es. Sie ist so, wie sie ist, die Welt. Und wenn einer sein eigenes Vermögen aufbaut oder ein Vermögen, das bereits mehrfach versteuert ist, geerbt hat oder mit dem Vermögen, das ein Betrieb ist, weiterarbeitet, dann hätte ich überhaupt kein Problem damit, wenn einer mit seinem versteuerten Geld kann er machen, was er will. Und wenn er die Geldscheine verhatzt, ist es mir relativ wurscht, weil es ist seine eigene Entscheidung. Das ist mein Zugang zu einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Das soll jeder das tun, was er am Ende will. Und wir haben eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft mit einem sozialen Charakter, mit einem solidarischen Charakter. Und daher verstehe ich etwas nicht, Herr Dr. Bormänner. Sie haben sie nämlich angesprochen. Ich verstehe nicht, warum der Andreas Babler in den Regierungsverhandlungen all seinen Wählern in Wahrheit in die Eier getreten hat, weil er bei den Pensionisten Einschnitte von 250 bis 400 Euro im Jahr für 200 Millionen Euro Ertrag im Budget veranlasst hat, aber dafür die Banken mit 250 Millionen im Jahr außen vor lässt, obwohl die Banken dem gesamten Steuerzahler noch immer 5 Milliarden Euro aus dem Bankenpaket schuldig sind. Und jetzt geht die Mär herum, der Babler will beim nächsten Sauschädelessen von der Raiffeisen eingeladen werden. Also nur nicht verwechseln mit dem kochten Sauschädel. Also Warnung, ja, nicht, dass sie dort anbeißen anfangen und anschneiden, wenn er dort aufgedunsen dort reinkommt. So, aber Herr Dr. Bormänner, ist jetzt die SPÖ die neue Raiffeisenpartei geworden? Ist das die neue Bankenpartei geworden? Den Pensionisten einmal 400 Flocken wegnehmen, aber die Banken mit 5 Milliarden spazieren gehen lassen, die 31 Milliarden Gewinn machen? Wo sind da die großen Robin Hood-Gedanken der Sozialdemokratie gewesen? Warum ist das nicht durchsetzbar? Und jetzt sind wir bei einem entscheidenden Punkt. Wissen Sie, was Regieren bedeutet? Regieren bedeutet einmal in erster Linie nicht, seine eigenen Wählerinnen und Wähler zu verraten. Das ist aber der erste Punkt. Regieren bedeutet nicht, die Österreicherinnen und Österreicher zu bestrafen, sondern einen gerechten Ausgleich zu schaffen. Und diese Regierung hat den gerechten Ausgleich eben nicht geschafft. Warum? Weil sie 2/3 der Menschen in dem Land, die den ORF nicht konsumieren, ums Verrecken nicht mehr konsumieren wollen und nicht konsumieren, 250 Euro im Jahr wegnimmt mit Inkassobüros. Okay? Und Schuldscheine ausstellen lässt. Und umadum in der Gegend verschickt, ja, über dieses Beitragsservice. Diese Regierung ist nicht gerecht, wenn sie nur in dem Sinn unter Anführungszeichen 200 Millionen von den Pensionisten holt, was in den gesamten Haushalt das Kraut nicht fett macht, aber bei den Banken bei den 5 Milliarden nicht hineinschneiden will. Wenn sie auf die kleinen Raucher losgeht, wo halt einer eh mit seinem bereits mehrfach versteuerten Geld 50% Sozialversicherung und Einkommensteuer und, sie dann eine Schachtel Zigaretten kauft und das auch noch erhöht. Okay? Das ist nicht in Ordnung. Und was noch dazu kommt, diese Beträge, die da die Regierung jetzt beschlossen hat, die allesamt wehtun, sind im gesamten Mix Peanuts. Echte Peanuts. Und das große Geld, wo du im Jahr ein Jahresdefizit hereinholst, wäre zum Beispiel die Bankenabgabe auf 5 Milliarden aufzuheben, nur für ein Jahr. Und dann sagen Banken, ist erledigt. Beißt es einmal ein in den sauren Apfel, wir holen uns die 5 Milliarden ausstehend aus dem Bankenpaket zurück. Die Volksbankengruppe hat zum Beispiel ganz zurückgezahlt. Volksbanken wären davon nicht einmal betroffen gewesen, aber es gibt Banken, die noch immer dem Steuerzahler das Geld schuldig sind. Wir holen uns unser Money zurück, back. Ja, so wie Margaret Thatcher. Das wollte die Sozialdemokratie nicht. Warum? Weil der Vizekanzler wichtig war. Wissen Sie? Und da gibt es jetzt einen Unterschied zu dem Herbert Kickl. Der Herbert Kickl sagt, wenn ich in der Migrationsdebatte, in der Entlastungsdebatte, im Wirtschaftsstandort meine Kernanliegen nicht unterbringe, die dann bedeuten würden, dass es wirklich 5 gute Jahre sind, dann scheiße ich auf den Kanzlertitel. Und das unterscheidet Machtbesessene, geistig und existenziell Obdachlose, wie zum Beispiel den Herrn Babler, den Herrn Stock oder die Frau Meindl-Reisinger, von einem, der sagt, ich habe Grundsätze. Mhm. Und jetzt sind wir genau bei dem spannenden Thema, dass sich die letzten 5 Tage in Wahrheit in Österreich entlarvt haben. Und die Menschen kommen immer mehr drauf und sagen, der Kickl hat eigentlich recht gehabt. Bei der Regierung, die so das eigene Volk bombardiert, da will ich keinen Freiheitlichen dabei haben. Chapeau.
Ja, also Ich weiß
aber nicht. Sagen Sie was zu den Pensionisten.
Ich weiß nicht, ob Sie ja zu den Pensionisten.
Die Verelenden.
Zu den Pensionisten sage ich sehr gerne etwas,
gerne,
weil ich in dem ÖVP-FPÖ-Papier.
War auch auf Rot.
Das wird 231. Ja, aber alles ist drin gestanden. Das ist interessant. Nur alles auf Rot. Das ist praktisch, oder? Jetzt sitzen
keine
Sie
Einigung.
Hier, das ist interessant. Ja? Jetzt sitzen Sie hier und sagen so: Ja, stimmt, haben wir alles geplagert, aber wir hätten es eh verhindert. Wir hätten es eh verhindert.
Wollte
jetzt muss ich Ihnen was sagen, Herr Gross. Wenn man den Menschen dienen möchte, dann muss man halt seine persönliche Allmachtfantasie hinten anstellen.
Wenn man den Menschen
wenn Herbert Kickl die Österreicherinnen und Österreicher hätte dienen wollen, dann hätte er die volle Windel auszogen, hätte sich geeinigt mit der ÖVP und würde jetzt regieren. Oder, wie Sie das unterstellen, so wie das der Manfred Heimbuchner macht in Oberösterreich, wie das der Udo Landbauer in Niederösterreich und die Marlene Swatzeck in Salzburg macht und der Herr Pitschi in Vorarlberg, nämlich dort überall arbeitet die FPÖ und in der Steiermark sowieso mit der ÖVP zusammen und trotzdem haben sie offensichtlich es geschafft, sich durchzusetzen. Auch wenn ich als Niederösterreicher sagen kann, ich spüre nicht sehr viel von der FPÖ Regierungsbeteiligung in Niederösterreich zum Glück. Aber der entscheidende
ist
Punkt
ja
ist der,
Herr Gross,
ja, ja, eh genau. Ja. Gasthäuser sperren nein. Weiterhin zu, obwohl Udo Landbauer uns versprochen hat.
Wochenendatschers im
Waldviertel,
das war nicht das
nein,
Anliegen dieser Regierung.
Nicht schon wieder
wir wollten nicht auf die Reichen gehen. Nein, nein.
Nicht schon wieder untergriffig.
Naja, Sie sind entschuldigen. Ich habe kein Pult zu
Hause.
Ich habe kein Pult zu Hause.
Nicht schon wieder.
Ich habe eine Wassertonne.
Nein. Über Ihre Tonnen will ich nicht sprechen. Okay, Herr Gross, das machen wir jetzt nicht. Also bleiben wir bitte auf der Sache.
Ich bin noch im unteren
100 Kilo. Es geht darum, also Herr Gross, es geht darum, dass die FPÖ gerne der ÖVP den Steigbügelhalter macht, auch zu Lasten der Bevölkerung. Das sehen wir in inzwischen 5 Bundesländern in Österreich. Aber auf Bundesebene hat der Herbert Kickl ein paar zentrale Forderungen nicht durchsetzen können, darunter den Titel Bundeskanzler, darunter das Innenministerium und andere Sachen. Und deswegen hat er die Österreicherinnen und Österreicher im Stich gelassen.
Warum
den
Bundeskanzler wollte mir die ÖVP
Herbert geben? Kickl hat die Österreicherinnen und Österreicher im Stich gelassen. Er ist aufgestanden vom Verhandlungstisch. Er hat gesagt, das mache ich nicht. Mir ist es wichtiger, dass ich weiterhin Bonnireiter, der oberste Bonnibereiter bei der im Innenministerium bin und ich werde die Österreicherinnen und Österreicher nicht entlasten. Und ganz im Gegenteil zu dem, was Sie sagen, Herr Gross, dämmert es immer mehr Österreicherinnen und Österreichern, dass sie von der FPÖ verraten wurden.
Stimmt,
weil sie haben den Herbert Kickl gewählt, damit er die Österreicher entlastet. Und das, was er gemacht hat, ist, er hat versucht, seine Allmachtsfantasien umzusetzen, ist daran gescheitert und flennt uns seit Wochen jetzt voll. Auf allen Kanälen, von FPÖ.tv über Facebook, überall muss ich die Litanei des Herbert Kickl hören, wie böse alle sind und wie sehr sich alle verschworen haben, nur weil er es nicht geschafft hat, eine Regierung zu bilden. Und das ist das Wunder der Demokratie. Herr Gross, es reicht nicht nur 20, 25 oder 30% zu bekommen, du musst auch Partner finden. Und wenn immer mehr Menschen erkennen, dass du mit der FPÖ keinen Staat machen kannst, weil inzwischen der Büroleiter des FPÖ-Nationalratspräsidenten zurücktreten musste, weil inzwischen der ehemalige Abgeordnete Jennewein verurteilt wurde, nicht rechtskräftig in erster Instanz, weil immer mehr Einzelfälle komische auftauchen, dann brauchen Sie sich nicht wundern, Herr Gross, dass niemand mit der FPÖ gemeinsame Sache machen möchte.
Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, dienen heißt nicht bestrafen. Das möchte ich mal klar feststellen. Also regieren heißt aus meiner Sicht dienen und dienen heißt nicht bestrafen. Regieren heißt zum Wohl der Bevölkerung umzusetzen und nicht zum eigenen egoistischen Gemeinwohl. Dass Herbert Kickl nicht im Machtrausch war, sieht man daran, dass er eben nicht der Bundeskanzler ohne Mittel ist, der ÖVP-Steigbügelhalter für Belastungen ist, so wie es ihr Genosse Babler nun derzeit ist und die Pensionisten in dem Land abstraft. Da gibt es einen entscheidenden Unterschied. Der Dreiskirchen, der Obdachlose, der Geistige, hat gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben Kanzler sein oder er möchte der Sauschädel beim Sauschädelessen bei Raiffeisen sein. Kann man ja wollen, wenn man will. Ist ja überhaupt kein Problem. Man muss halt auf, nur die Petersilie fällt halt noch in der Nase. So, und der Herbert Kickl hat gesagt, nein, ich bin nicht der Sauschädel der ÖVP. Mhm. So, entweder es wird regiert, wo man unter Regieren dienen versteht, wo man unterregiert die Zuwanderung begrenzt, wo man die Grenzen dicht macht für illegale Migranten, wo man Kriminelle abschiebt, wo man darauf achtet, dass nicht alle sterben muss oder weitere junge Burschen oder Mädel in dem Land ihr Leben lassen müssen, weil andere wie Sie vor 10 Jahren exakt bei den Bahnhöfen gestanden sind, klatscht haben und Blumensträuße geworfen haben, dafür haben wir die Messer zurückgekriegt. So, wenn das nicht funktioniert, dann kann ich unter den Umständen nicht regieren, weil das wäre kein Regieren, das wäre Bestrafen gewesen. Daher wundert es mich, ja, dass sich eine Truppe von Arbeitslosen findet, von Politischen, die in ihrem Leben nie was zusammengebracht haben, bei 19% in den Umfragen um Dunkurken, wie ihr Herr Babler und ihr Herr Stocker bei 12% nur mehr im Übrigen. Falls Sie sehen, lass es ausfällt! Beklagen Sie sich bei Ihnen! 12% Kanzlerdirektwahl, Stocker, 12%. 78% der Menschen in dem Land sind sind gegen die Regierung. Die FPÖ ist mittlerweile bei den Rotdaten bei 35 und bald rechnen sie das auf 40% auf. Also, wenn wir nach diesen Umfragen gehen, die ja sich im Übrigen alle bestätigt haben, bei der EU-Wahl, bei der Nationalratswahl, bei der Steirischen Landtagswahl und, dann, dann wird der Herbert Kickl möglicherweise in ein, zwei Jahren einen entscheidenden Vorteil einmal brauchen.
Dann machen wir jetzt ganz kurz dann die Absicht. Machen wir ganz kurz
ja, warum nicht, hat der Kreis
über den Herbert Kickl und die FPÖ und die Frage ist, nützt ihr die Regierung die aktuelle oder schadet sie ihr? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Gerald Gross und Sebastian Braun-Mehner sind im Studio. Es ist gerade ein bisschen lauter geworden rund um Herbert Kickl. Was auffällig ist, ist, Herbert Kickl schießt aus allen Rohren auf Facebook, im Parlament etc., greift er die Regierung an. Wird ihm das nützen, langfristig deiner Meinung nach? Kann er profitieren von dieser Dreierkoalition oder wird man ihm das vorhalten, was du jetzt gemacht hast, nämlich er konnte keine Regierung bilden und ist nicht regierungsfähig?
Also ich sehe vor allem, er weint in alle Rohre. Also das ist wirklich ein Tränenfluss entsteht da, dass Herbert Kickl, dass der überhaupt so viel Wasser in seinem Körper hat, wie der gerade rausweint. Das wundert mich überhaupt. Ist ja Wahnsinn eigentlich, vor laufender Bühne sich so wehleidig zu geben. Weil es ist eine Realität, dass er mit 28% gewählt wurde, es aber nicht geschafft hat, eine Regierung zu bilden. Entschuldige bitte, am Anfang hat er geweint, weil er nicht den Auftrag bekommen hat vom Bundespräsidenten. Das kann ich nur nachvollziehen. Und dann weint er, weil er es nicht geschafft hat, die ÖVP über den Tisch zu ziehen. Naja, Andreas Babler hat es ganz offensichtlich geschafft, wenn man die Leser der ÖVP glaubt, weil dann hat er ihnen die Unterhosen ausgezogen. Dem Herbert Kickl ist das nicht gelungen und jetzt weint er halt. Und ich weiß nicht, ob ihm das zum Vorteil gereichen wird, wenn er sich so weinerlich gibt und jetzt die nächsten 5 Jahre als Vollzeit-Flenner uns auf allen Kanälen irgendwie belästigt damit, dass er nicht Kanzler geworden ist. Anstatt Alternativen vorzulegen. Denn wir dürfen eines nicht vergessen. Herbert Kickl ist der Obmann der Partei, die in 5 Bundesländern regiert. Das heißt, die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung lebt unter einer FPÖ-Regentschaft. Vergessen wir das bitte nicht. Der Großteil der Menschen in Österreich lebt unter einem Landeshauptmann oder Landeshauptmann-Stellvertreter von der FPÖ und das Leben ist trotzdem nicht leibend für sie, empfinden die FPÖ-Wählerinnen und Wähler. Da muss ich sagen, da sollte man vielleicht das nächste Mal was anderes wählen, wenn offensichtlich die eigenen Regierungsmitglieder auf Landesebene nicht dazu beitragen, dass das Leben leistbarer wird oder besser oder schöner oder sicherer. Weil auch das kann man auf Landesebene ja sehr gut beeinflussen. Das heißt, Herbert Kickl hat ein Problem. Die Leute, die von der FPÖ momentan in den Bundesländern regieren, bringen offenbar nicht die Leistung. Er selber ist nicht in der Lage, er ist nicht regierungsfähig, er schafft es nicht, eine Regierung zu bilden. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren nicht ändern. Das ist auch der Grund, warum innerhalb der FPÖ die Stimmen immer lauter werden. Die sagen, wir müssen uns eine Alternative überlegen für die nächsten Wahlen. Weil wenn das passieren sollte, und ich gebe Ihnen ja vollkommen recht, es kann natürlich passieren, dass uns diese Regierung enttäuscht. Und ich werde der Erste sein. Wahrscheinlich der Zweite. Ich werde der Zweite sein nach Ihnen, der in diesem Studio die Regierung dafür kritisiert, wenn sie uns enttäuscht. Und es kann natürlich sein, dass die FPÖ dann auf 30% oder 35% geht. Aber Herr Gross, es wird sich nichts ändern.
Herr Doktor.
Solange, lassen Sie mich ausreden, solange du eine radikalisierte Truppe von der Fasson des Herbert Kickl dort sitzen hast, solange du
den
täglichen Einzelfall, Herr Gross, nein, jetzt hören Sie mir zu, solange man den täglichen Einzelfall in der FPÖ hat, solange man erleben muss, dass die Menschen in Österreich jüdischer Abstammung sagen, sie wollen nicht mehr in Österreich leben, weil sie Angst haben vor der FPÖ. Sie sitzen zum Teil schon auf gepackten Koffern. Sie fordern den Rücktritt vom Nationalratspräsidenten von der FPÖ. Solange brauchen sie sich nicht wundern. Meine Empfehlung ist, schicken Sie die FPÖ-Spitze in ein Deradikalisierungsprogramm, gerne staatlich gefördert, und dann können wir endlich über die FPÖ-SPÖ-Regierung reden. Weil das ist das, was unser Land meiner Meinung nach brauchen würde. Und lassen Sie uns doch gemeinsam den Sauhaufen aufräumen. Aber dann schicken Sie Ihre radikalisierten Freunde in Bonn ihr Heim.
Herr Dr. Bonn.
Nein, oder?
Okay. Erster Punkt.
Du musst jetzt nachdenken.
Ich glaube, dass diese österreichische Bundesregierung ein großer Schaden für die Österreicherinnen und Österreicher ist. Ein immenser Schaden. Und sie wird uns die nächsten 2 Jahre direktissim in den Abgrund führen. Die Wirtschaft erholt sich nicht. Sie haben heute von Psychologie der Wirtschaft gesprochen. Die Wirtschaft steigt nicht darauf ein, auf den neuen Deal dieser Regierung. Das heißt, uns werden die Arbeitsplätze fehlen, es wird die soziale Sicherheit in dem Land ins Kippen geraten und wir werden mit den Sanierungsversuchen, den Schaden, den diese Regierung und die letzten 5 Jahre Schwarz-Grün angerichtet haben, wir werden nicht nachkommen, das auszubessern. Sie sitzen seit 5 Jahren oder seit mittlerweile 7 Jahren in diesem Studio, Herr Dr. Bornmänner, und Sie erklären, lassen wir Sie regieren und dann bilanzieren wir über Ihre Arbeit. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist, jedes Mal haben Sie das angekündigt und am Ende sind Sie selbst zum Ergebnis gekommen, die Regierung war die Schleißigste. Also spätestens vor einem Jahr haben Sie sich ja von den Grünen abgewandt, wir wissen auch warum, und seitdem war Schwarz und Grün sowieso das Letzte. Vorher haben Sie denen 4 Jahre lang die Stange gehalten und es mitmöglich gemacht als Stimmungsmacher dieser Regierung, und der sind Sie, dass diese Regierung überhaupt so lange im Amt war und der Defizitstand von 25 Milliarden erhöhen konnte und, und. Also staatspolitisch ist das, was die Regierung gerade bringt, eine Katastrophe. Parteipolitisch gesehen ist sie für die Freiheitliche Partei ein Segen, weil ich habe langsam den Eindruck, bei Babler, Stocker und Meindl-Reisinger handelt es sich wirklich um die besten Wahlkampfhelfer, die die Freiheitliche Partei und Herbert Kickl überhaupt bekommen können. Und ich habe gehört, es wird gerade ein Massenmord an Seidenraupen findet gerade statt, damit man die Zirkuszeute für blaue Jacken, für Herrn Stocker und für Herrn Babler kriegt, weil das sollen ja gut gebrandet mit FPÖ, mit Wahlkampfjacken. Das Problem ist nur, so viel Stoff gibt es gerade nicht auf der Welt, um quasi wie Christo den Reichstag in Deutschland, die zwei Figuren einzuhüllen. Ja, also da gehen gerade ganze Baumwollplantagen, werden da gerade niedergeerntet. Aber okay, so. Also, Herr Dr. Bornmänner, naja, ist ja so. So, und jetzt zur FPÖ. Diese Stimmen, die Sie offenbar vernehmen, und das Problem ist ja bei Ihnen tatsächlich, kannst du dir das vorstellen, die zwei Figuren da? Ja, also, ja, wie Christo den Reichstag. Kickl, die zwei Figuren, schauen ja aus wie zwei ionische Säulen. Gleich hoch und breit stehen sie da wie
ein... Du musst nicht auf die dicken Menschen.
Wie hat Steffi Werger gesungen? Stark wie ein Fels!
Ja, das ist gut.
Nein, ist eh gut, ich mag ja die Steffi Werger. Aber jetzt retour. Herr Dr. Bornmänner, der war wirklich gut.
Der war wirklich gut.
Ja. So, Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, die Freiheitliche Partei ist, was dieses Thema betrifft, nicht in die Regierung zu gehen mit der FPÖ, mit der ÖVP, wenn die Inhalte nicht passen, geschlossener als je zuvor. Ich möchte nicht verhehlen, da gibt es 5, 6, die wären gern selber Regierungsmitglieder geworden. Die gibt es überall. So, dass die jetzt grantig sind, dass sie sich nicht ihre Exzellenzen, der Herr Bundesminister für Finanzen oder was auch immer schimpfen können, oder der ORF-Vorsitzende oder was, das verstehe ich alles. Ja? Die sind natürlich angerührt. Die haben schon alle Posten versprochen und schon die Dienstwegen ausgesucht.
Durchs
und die
Land sind sie gelaufen,
ja, aber wie der Jesus.
Ja, und haben ja,
und beim Jägerball und überall schon antischampriert und mit den Schönen und Reichen. Ja. Das verstehe. Das ist aber jetzt für den Herbert Kickl eine Riesenchance. Er hat jetzt nämlich gesehen, mit Blick auf seine eigene Partei, nämlich in Vorbereitung auf die Regierungsbeteiligung, auf die Kanzlerschaft von Herbert Kickl, auf wen er sich in der Gruppe verlassen kann und auf wen nicht. Und das Überraschende ist, er kann sich auf 90% der Leute in seiner Gruppe verlassen. Das schafft kein anderer Parteichef, so eine hohe Geschlossenheit seiner Partei. Der Herr Doskozil fährt heute dem Herrn Babler gerade in die Parade. Da wissen Sie ja, was Sie grinst, oder? Sie wissen, was nach dem Herrn Doskozil kommt? Der Herr Lercher, oder? Mit seinen 6 Abgeordneten. So,
ich find, den
die Wiener SPÖ, die Wiener SPÖ fährt dem Herrn Babler auch gerade in die Parade, weil der Herr Ludwig bereits merkt, dass ihm seine Fälle davon schwimmen, weil der Noah hat seine geschissene Wienwolf-Uhr verlegt und jetzt kommt er drauf, das war der größte Fehler, den er in seinem Leben jemals begangen hat. Die Wienwolf, er glaubt, er kann gegen den Kickl Wahlkampf machen, jetzt muss er gegen einen Stock und den Babler Wahlkampf machen. Der ist sowas von ausgerutscht. Die Neos sind zutiefst zerstritten. Um den Herrn Janik Schetti einzufangen, hat mir Frau Babler ihm den Klubobmann-Posten geben müssen. Um den Herrn, wie war's?
Die Meindl-Reising.
Was habe ich gesagt?
Babler.
Wurscht, sind ja alle die gleichen. So, um den Herrn Schellhorn einzufangen, hat sie erst ein bisschen ein Staatssekretariat erfinden müssen. Wissen Sie, was das bedeutet, wenn du deine Feinde und Gegner dieser Regierung schon einkaufen musst und alle anderen 20, 30 sind mit gewetzten Messern zwischen den Zähnen und warten nur, bis es die Partie aufbrennt? Gestern am Vormittag hat der Herr Wiederkehr gesagt, na selbstverständlich ist er Spitzenkandidat in Wien. Um 16 Uhr haben ihm die eigenen Wiener Neos aus die Gurgel durchgeschnitten und haben ihn einfach von der Liste gestrichen. Den Herrn Bildungsminister. So, in der ÖVP weißt du sowieso nicht mehr, wer den Flohzirkus führt. Wer führt jetzt den Flohzirkus? Ist es die auf dem Besen reitende Hanni aus St. Blöden? Ha? Oder wer ist das dort? Oder ist es der Hasler, der in 2 Monate in Pension geht? Sie glauben doch wirklich nicht, dass der reale ÖVP-Chef, der Herr Stocker, der Kalimera aus Wiener Neustadt ist? Na eben, also, so, wer führt diese Partei? Die FPÖ ist größtmöglich geschlossen. Alle Länder dahinter. Alle Mehrheitsbeschlüsse, einstimmige Beschlüsse. Alle in der gleichen Sprachregelung. Und selbst jene, die sagen, ja, wir sind mit der ÖVP in einer Koalition, wir sind staatstragend, wir sind Zweiter, sagen, auf Bundesebene war das nicht möglich. So, Also ich muss Ihnen Folgendes sagen, wenn der Kickl das die nächsten Jahre so weiterentwickelt, ein Jahr, zwei Jahre, ich prophezei Ihnen, der braucht tatsächlich keinen Koalitionspartner, weil der rutscht uns auf die Absolute zu. Nein. Weil die Leute so einen Grant haben auf das etablierte Parteiensystem. Du hast jetzt mittlerweile bei den entscheidenden Fragen, hast du ja keine Dreierkoalition, du hast ja vier Parteien. Die Grünen machen auch überall schon mit. Du hast vier Parteien, die, was aber spannend ist, zum Beispiel bei der Pensionsgeschichte, machen jetzt die burgenländischen Grünen gegen die Wiener Grünen. Der Herr Kogler sagt, das ist super bei den Pensionen einschneiden. Die Landeshauptfrau Stellvertreterin oder Toskuzil Stellvertreterin, also Juniorpartner von Asweder in Rot, die macht heute eine Petition im Landtag, wo sie die Pensionen, die die Grünen auf Bundesebene durch Sonne, Mond und Sterne schießt. Also wenn Sie eine Instabilität suchen, machen Sie einen Dreher rund um Ihre Freunde, um Ihre Lustigen, ja, diese Einheitspartei, diese Mischpoche, und dann wissen Sie, dass der Herbert Kickl auf einem guten Trott ist. Und was den Herrn Jenewein betrifft, schauen Sie, dass der Herr Jenewein verurteilt wird, verstehe ich insofern nicht. Der sitzt im BVD-Untersuchungsausschuss, soll dort das BVD aufklären und ihm wird vorgeworfen, aus dem Innenministerium eine Information eingeholt zu haben. Ja, und das wäre ein Amtsmissbrauch. Ein Schlagring?
Das ist verboten bei uns.
Okay, also das größte Problem ist...
Oder?
Nein, habe ich also, nicht. Aber glauben Sie mir,
ist
auch,
es nicht, ist es
auch ich habe... Nein, aber glauben Sie mir, auch ich habe vorgesorgt, schon vor Jahren, dass falls einen Einbruch bei mir im Haus...
Aber, Schlagring doch nicht.
Nein, was soll ich mit einem Schlagring anfangen? Nein, mich interessiert da kein Schlagring. Bei mir heißt das Walter B99, wenn Sie es genau wissen wollen. Bis zum letzten Schuss wird die Bude verteidigt und dann kann die Polizei kommen. So, also... Waffenbesitzkarte. So, also, noch einmal, schauen Sie. Das sind Peanuts. Und zum Herrn Schimmernick möchte ich auch was sagen. Ich meine, dass wir jetzt auf
Kosten, der Büroleiter vom FPÖ-Nationalrat,
dass wir jetzt auf Kosten von Mitarbeitern, deren sich nicht zu Schulden kommen hat lassen. Man kann über seinen Bruder diskutieren, man kann über Verfehlungen in seinem familiären Umfeld diskutieren, aber gegen den Herrn Schimmernick liegt wirklich nichts vor.
Da haben wir viele Zufälle,
Nein, ich kenne den René Schimmernick selbst seit 25 Jahren.
Okay.
Das ist ausnahmsweise, den Herrn Jenewein kenne ich nicht, aber den Herrn Schimmernick kenne ich wirklich. Ich habe mit dem auch zusammengearbeitet vor 15 Jahren. Das ist ein hochanständiger Kerl. Und dass der nun in der Nummer mitfährt, weil man den Herrn Rosenkranz demolieren will, weil einem die Grünen und die Roten im Parlament nichts einfallen, das ist heute für letztklassig.
Also alles Opfer.
Nein, definieren wir, führen wir die politische Auseinandersetzung unter gewählten Politikern, aber zertrümmern wir doch nicht Mitarbeiter.
Herr Kraus,
das geht nicht.
Also entschuldigen Sie.
Er hat nichts angestellt.
Er ist zurückgetreten. Okay, er ist zurückgetreten.
Um Schaden von sich selbst und dem Amt seines Chefs zu nehmen.
Das ist seine persönliche Entscheidung.
Ja, das ist ehrbar. Das ist höchst ehrenwert, weil er seinen Chef nicht beschädigen will.
Was ihm vorgeworfen wird, ist alles aber nicht ehrbar.
Ihm wird ja nichts vorgeworfen.
Natürlich wird ihm was vorgeworfen. Wird vorgeworfen, so wenn ich das richtig verstanden habe, den Hauptwohnsitz gehabt
zu haben. Wo er seit 20 Jahren nicht gelebt hat.
Wie kann das sein, dass man einen Hauptwohnsitz
dann hat? Dann ist er sein Meldevergehen, dafür zahlt also, 20 Euro.
Also dann hat er
ein Meldevergehen. Ich zahle bei jeder Autobahnfahrt nach Wien, nach Straßenverkehrsordnung, 50 Euro, weil ich irgendwo schnell fahre. Bin ich deswegen ein schlechterer Mensch, weil ich einmal schnell gefahren bin?
Das ist ein,
Herr Dr. Bornmähner, das ist ein Meldevergehen.
Hören Sie, da wurden Waffen einer
rechtsextremen
Gruppierung.
Aber er hat das nicht gewohnt.
Herr Groß, wenn Sie jetzt in Ihrem Auto wie der Flintenschorschi eine geladene Walter B99
habe ich nicht. Habe ich zu Hause versperrt gesehen.
Aber wenn Sie es dorthin hätten und es würde eine Gruppe von Rechtsextremen mit Ihrem Auto rumfahren, 2 Jahre lang, und Sie sagen dann, ach so, ich bin ja eh nicht drin
gesessen. Rechtsextreme.
Was wollen Sie?
Herr Dr. Bornmähner, Rechtsextreme fahren kein Maserati, die fahren nur Volkswagen. Kann nicht passieren.
Nein, ich möchte damit nur sagen, abschließend, ja, weil es ist mir wurscht, der Schimmernick und wie
du,
die alle heißen,
sind über Mitarbeiter.
Nein, das sind ja nicht nur Mitarbeiter.
Und aber Herr Jenewein
ist
vor 10 Jahren abgeordnet.
Warte. Nein, aber ist er nicht doch Mitarbeiter im Parlamentsclub der FPÖ?
Weiß ich nicht.
Also das haben sie wieder alles vergessen. Volle
ich weiß es nicht.
Ja, das ist die typische FPÖ-Demenz.
Also selbst wenn es ein Mitarbeiter ist, hören
wir auch uns über die Mitarbeiter. Aber der Herr Schimmernick ist auch Abgeordneter. Er ist selber auch Stadtrat.
Vor 10 Jahren.
Nein. Der Herr Schimmernick
ist Abgeordneter.
Er ist Stadtrat.
Ja, da ist er Abgeordneter.
Stadtrat. Er ist gewählt. Entschuldigen Sie bitte.
Stadtrat zum Nationalrat von Langenlois.
Jetzt hören Sie auf.
Nein, in Ordnung.
Also jetzt wissen
Sie, Bundespräsident ist er vielleicht.
Nein.
Also der Stadtrat von Langenlois. Na, Weltbewegung. Ich weiß ja, dass der Bürgermeister von dem Kaffee im Waldviertel
abends
zu einem US-Präsidenten
der wichtigste ist.
Also wenn wir jetzt über Stadträte diskutieren anfangen. Nein,
ich meine,
lassen Sie das, probieren Sie es.
Danke.
Gehen die Werbung?
Nein. Das Thema Rechtsextremismus ist mir nicht wurscht.
Ja. Mir auch nicht.
Und wenn, naja, aber
mir ist der Linksextremismus, der Rechtsextremismus
wenn
und der
Islamismus nicht durch. Letzte Woche ein Rechtsextremer, der zuletzt Sieg Heil from Germany gepostet hat, der nachweislich in rechtsterroristischen Vereinigungen war, zwei Menschen umgebracht hat und ich höre kein einziges Wort von ihnen dazu. Stimmt. Ich sehe keine Presseaussendung von der FPÖ dazu. Da geht mir das auf die Nerven.
Stimmt.
Und wenn ich lese, dass in Niederösterreich, nicht weit entfernt von dort, wo ich wohne, schon wieder ein illegales Waffenlager von Rechtsextremen ausgehoben wurde, schon wieder ein neonazistisches Netzwerk ausgehoben wurde, dann ist es mir eben nicht wurscht, ob im Hauptwohnsitz des Büroleiters des Nationalratspräsidenten vielleicht Waffen gelagert werden von Rechtsextremen.
Alle
das geht
Idioten,
auf die Nerven.
Alle die Idioten.
Das muss man ansprechen
dürfen. Herr Dr. Bornmänner, zu dem traurigen Fall in Mannheim habe ich mich zum Beispiel auf meinen Social Medias geäußert. Okay, ist einmal der erste.
Okay, dann nehme ich das zurück.
So, ist einmal der erste
Punkt. Gut.
Zweitens, der zweite Punkt ist, ein Wahnsinn und ist zutiefst zu verurteilen. Und der Täter soll in der Hölle braten, egal aus welchem Eck er kommt. Dritter Punkt, ich habe mich immer gegen Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus ausgesprochen. Ich bin aber nicht auf zwei Augen blind, Herr Dr. Bornmänner, zumal ich keine drei habe. Weil beim Islamismus und beim Linksextremismus fällt Ihnen weniger ein, als mir zum Rechtsextremismus. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Ich habe überhaupt kein Problem, einen rechtsextremen Täter zu verurteilen. Sie reden seit vier Wochen über Villach und haben kein einziges Wort zum Täter verloren. Aber weil der Held von Villach ein Syrer war, hauen Sie sich auf den Held nur, um zu vermeiden, den Täter zu verurteilen.
Ja, wissen Sie warum? Weil ich dem Täter nicht die Freude machen möchte, sein Foto zu zeigen und seine Propaganda anzuheizen, damit man noch mehr drin
ist. Aber die Propaganda und das Foto von einem Rechtsextremen, das heizen sehr wohl an, also den Rechtsextremen
haben
machen
Sie gesehen,
Freude.
Dass ich ein Foto verbreitet habe? Nein. Wissen Sie, Herr Gross, ich rede über den Helden von Villach, weil ich möchte, dass die Österreicherinnen
und Österreicher... Ich weiß, wir brauchen jetzt zwei Syrer, einer, der zum Täter wird und einer, der zum Held wird. Nein, ich kenne ja zu anderen
Politik. Machen wir alles gut.
Holen wir uns 15 Millionen Syrer ein, 2,5 für den Täter und 2,5 zu Helden. Super Quote. Ja. Besser als im Casino.
Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Wir sprechen über die Wien-Wahl, die findet Ende April statt und die Frage ist ja, wer profitiert von der aktuellen Konstellation? Wird es die FPÖ sein mit Dominik Knepp oder wird es der aktuelle Bürgermeister Michael Ludwig und die SPÖ sein? Wie ist deine Einschätzung? Gibt es eine Überraschung bei der Wien-Wahl oder bleibt eh alles beim Alten?
Ich glaube, es werden beide profitieren. Ich glaube, dass Michael Ludwig beim letzten Mal ja kein sehr berauschendes Ergebnis hatte, wie der über die 40% kommen wird. Ich glaube schon und vor allem deswegen, weil er ja gezeigt hat, dass er sich bei diesen Regierungsverhandlungen durchgesetzt hat, zum Beispiel was die Befristungen betrifft, zum Beispiel was die Mietdeckelungen betrifft und so weiter. Also das heißt, die Menschen, die in Wien leben, sehen, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, dann ist Verlass auf die SPÖ. Ja, es gibt Kritikpunkte auch in Wien, zum Beispiel was die Zustände der Schulen betrifft, zum Beispiel was die Sicherheitssituation in manchen Stadtteilen betrifft und deswegen wird auch die FPÖ massiv dazu gewinnen. Aber meine Prognose ist, auf das Ergebnis, auf das sie Heinz-Christian Strache geführt hat mit 32%, vergessen wir es nicht, der hat das auf 4% Abstand zu SPÖ gezogen. Ich glaube, es war 2015. Das wird der kann der Dominik Knepp nur träumen davon. Wenn der 20% schafft, dann kann er schon glücklich sein. Ja? Und das liegt natürlich auch daran, dass die Menschen in Wien zum Großteil, und zwar zum überwiegenden Maß, Migrationsgeschichte haben. Wir haben in Wien nicht nur Stadtteile, wo es 80% Menschen Migrationsgeschichte gibt, die aber zum Großteil schon Staatsbürger sind, sondern wir haben wienweit inzwischen 55-60%. Das heißt, die Norm in Wien ist nicht auszuschauen wie jemand, der in einem niederösterreichischen Keller großgezogen wurde, sondern es schaut halt so aus wie ich, schaut halt so aus wie auch Moderatorinnen und Moderatoren bei Ö24. Das ist die bunte Vielfalt der Wiener Kultur. Und das ist schön so. Und die Menschen schätzen das. Und das ist der Grund, warum ein fremdenfeindlicher, rassistischer Kurs in Wien keine Chance hat. Zumal ein Dominik Knepp, so persönlich sympathisch ich ihn finde, und das ist ein lustiger Kerl, das ist ein lieber lustiger Kerl. Das stimmt, du kannst mit Dominik Knepp sicher köstlich im Schweizer aus ein Bierli zischen. Aber wählen tue ich ihn doch nicht. Ich wähle doch den Typen.
Herr Dr.
Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied zwischen Dominik Knepp und Heinz-Christian Strache. Lass es mir ausgehen. Der Heinz-Christian Strache hat ein Profil und er tritt jetzt bei der nächsten Wahl an. Ich glaube, der Heinz-Christian Strache wird es bei dieser Wahl schaffen. Er wird die 5% holen, weil er halt das Original ist und jetzt die Menschen sagen...
2% fairerweise.
Ja, aber ich glaube, der Maschine, ja, der wird noch die Maschine anwerfen, der HC, ich wünsche ihm zumindest. Und ich glaube, dass der schaffen wird, reinzukommen. Also, und ich glaube, dass Dominik Knepp die große Enttäuschung der freiheitlichen Familie sein wird, wenn er mit 20%
ich kann ja bei Ihnen immer zwischen den Zeilen sehr genau lesen. Also, wenn Sie den Dominik Knepp madig machen, aber den Heinz-Christian Strache jetzt pushen, dann weiß ich, dass Sie von den Wiener Roten den Auftrag haben, das freiheitliche Wählerreservoir zu spalten. Das liegt so augenscheinlich am Tisch.
Von den
Herr Dr. Bormena,
ja, haben mich beauftragt.
Die Margarell-Loge von Herrn Hanke vielleicht? So, oder von Herrn Ludwig?
Nein, die Bilderberger war
es. Oder wo der Herr Deutsch auch drin ist? Muss man sich auch fragen. Man muss sich wirklich fragen, dienst du einem Gott oder mehreren Göttern? Ich diene immer nur einem Gott.
Aber der ist Herbert, oder?
Nein, der ist im Himmel.
Herbie.
So, da bin ich frommer Katholik. Aber Herr Dr. Bormena, ich merke, dass die dicke Hose vom Wiener Schnitzelgesicht schon so angeschissen ist, dass sie bis oben hin riecht, weil sonst nicht er sich nicht einersetzt und sagt, ja, aber der Heinz-Christian Strache, das ist das Original. Und Knepp, das ist ein Todel.
Sie haben immer Materialien verliehen.
Ich kann Ihnen jetzt. Ich kann
Entschuldigung,
jetzt,
das ist Ihr Medaillenträger. Was ist los?
Der Heinz-Christian Strache ist ein lieber Kerl.
Na, schau.
So, er wird bei der Wien-Wahl, wenn er Glück hat, 1,5% machen und wenn er Pech hat, 0,8%. So, ich bin ja der Meinung, man soll aus Schaden immer klüger werden. Ich muss mit Blick auf Strache zur Kenntnis nehmen, er ist nicht selbstreflektiert, er wird aus Schaden leider nicht klug. Er macht den Schaden immer wieder und wundert sich, warum immer wieder das Topferl in Schermlück.
Schauen wir mal.
Okay. Und dann jammert da wieder 3 Jahre. Ich möchte mich aber darüber nicht unterhalten. Also noch einmal, wir haben ja keine Minimundus-Diskussion und da geht es ja jetzt nicht um den Bürgermeister von Minimundus in Klagenfurt am Wörthersee, sondern es geht um die Wiener Geschichte. Und in Wien gibt es einige Blöcke, die derzeit in Bewegung sind. Der erste Block, die Sozialdemokratie. Die Wienerinnen und Wiener haben Herrn Ludwig nicht vergessen, dass er das strengste Corona-Regime in ganz Österreich gefahren ist, währenddessen alle anderen Bundesländer aufgemacht haben, hat er die Wienerinnen und Wiener eingesperrt, war der größte Befürworter der Impfpflicht auf Bundesebene unter den Landeshauptleuten, das wird eine Abrechnung mit seiner Corona-Politik. Die Wiener haben nicht vergessen, das haben sie selber gesagt, dass es Glasschirmviertel gibt, dass es in dieser Stadt Bezirke gibt, wo sich kein vernünftiger Mensch mehr nach Einbruch der Dunkelheit hineintraut. So, und die Wiener haben auch nicht vergessen, dass das Lied Wiener Blut auch angesichts der Messerstecherei eine gänzlich neue Bedeutung vom Großimam des Wiener Rathauses von Michael Ludwig bekommen haben. Dritter Punkt, vierter Punkt, Terror. Fünfter Punkt, 11 Milliarden Euro Schulden diese Stadt, Schulden hinaufgekeult dafür, dass möglicherweise Asylwerberfamilie 4.700 Euro in Wien kriegt, aber anständiger Wiener Arbeiter mit 1.400 Euro von der MA 48 heimgehen muss. Das haben die Wiener auch nicht vergessen. Daher wird der Herr Ludwig jetzt zu meiner Prognose eine aufs Mützchen bekommen. Ich gebe ihm zwischen 30% und 35%. Mehr macht er nicht mehr, die sind am Ende in Wahrheit. Die Freiheitlichen gehen auf 20% bis 25% unter Dominik Knepp. Und das, was aber besonders spannend ist, ich sehe mittlerweile die ÖVP außerhalb des Landtages. Also ich glaube, die ÖVP schafft es nicht mehr in den Landtag. Sie liegen derzeit nur mehr bei 8%. Ich glaube, die Einzugshürde ist 5%, vielleicht noch 2, 3 Anklagen gegen den Herrn Mara. Ja? Dann sind die bei 4,8%. Dann fliegt die ÖVP, die sogenannte Kanzlerpartei, bald aus dem Wiener Landtag, wenn es so weitergeht. Aber eines ist jedenfalls sicher. Auch wenn die Neos eine aufs Dach bekommen und die Grünen besser abschneiden als im Rest von Österreich, bin ich der Meinung, dass Neos und Grüne die ÖVP überholen werden. Und was das für eine Kanzlerpartei bedeutet, in der Bundeshauptstadt nur mehr auf Platz 4 oder auf Platz 5 zu sein, das brauche ich nicht zu sagen. Und weil Sie sagen Migrationsgeschichte. Ich bin gestern in der Stadt gesessen, in Wien. Montagabend, laue Nacht.
Ja? Schwarzes Kamel, oder?
Auch, ja. Hat man dort ein, zwei Negroni hineingepfiffen. Ja? War im Übrigen sensationell. Brauche ich auch immer in Vorbereitung.
Negroni auch aus dem Ausland übrigens. Hat auch Migrationshintergrund.
Ja, vor allem italienisch. Ja, genau. Es war ja, noch einmal, es war ja keine Negroni aus Damaskus. Ja. Mit einem Negroni aus Italien habe ich ja kein Problem.
Gut, Sie haben sich eine Negroni eingepfiffen,
was besonders witzig war? Am Nachbartisch sind ein paar Türken gesessen.
Ja.
Seit 18 Jahren im Land. Einer führt einen Gastronomiebetrieb, sogar recht erfolgreich, da im ersten Bezirk. Waren alle die Freiheitlichen. War überraschend für mich. Alle sagen, Sie wären die FPÖ.
Das war nach 5 Negroni, oder?
Nein, das war erst beim zweiten, deswegen kann ich mich erinnern. Beim fünften hatte ich einen Filmriss, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Den habe ich heute noch immer. Aber die ersten drei war ich noch voll bei Sinnen.
Ach so.
Die serbische Gemeinde, zu 80% die FPÖ. Die türkische Gemeinde, zu 80% die ÖVP. Die vor 20, 30 Jahren gekommen sind und sie angestrengt haben in der Stadt, etwas zu wehren, etwas zu tun, ihre Kinder zu erziehen, rechtstreu zu bleiben und zu sein, einen Beitrag zu leisten, die wollen die FPÖ. Weil die verstehen nicht, was die letzten 10 Jahre reingekommen ist. Die haben keine Freude mit marodierenden Tschetschenenbanden. Die haben keine Freude mit Syrern und Afghanen. In keinster Weise. Die kroatische Gemeinde, die serbische Gemeinde, die türkische, die haben keine Freude mit dem, was da gerade reinkommt. Und wissen Sie, was die, und wissen Sie, was die selber sagen? Die sagen, diese Politik der letzten 10 Jahre hat aus diesen Ländern nicht die Besten geholt, sondern größtenteils, in großen Teilen die schlechtesten der jeweiligen Länder. Das habe ich gestern mit dieser Runde auch besprochen. Das waren irrsinnig vernünftige Leute. Im Übrigen Muslime. Wir haben, auch über den Islam, wir haben sehr lange über den Islam gesprochen. Ich habe auch meine Meinung dazu gesagt. Ich halte nichts von Religionen, wenn sie so ausgelegt werden, dass sie sich über das Staatsgesamte stellen. Aber ich habe Achtung vor dem Islam. Logisch, ich habe Achtung vom Christentum, vom Judentum. Aber es ist nicht Bestandteil unseres Staates und nicht unseres Rechtssystems. So, und das war spannend. Überzeugte FPÖ-Wähler mittlerweile. Und deswegen sage ich Ihnen, das Wiener Ergebnis, da wird so duschen, dass SPÖ und Prognose. ÖVP, habe ich Ihnen gerade gesagt, SPÖ 30 zwischen 30 und 35, FPÖ 20, 25, die ÖVP möglicherweise gar nicht mehr im Landtag und die Neos und die Grünen bei 10-15%.
Aber jetzt sage ich, wollte ich gerade sagen, ja? Weil schauen Sie, das ist genau der Punkt. Wenn die SPÖ tatsächlich ihr historisch schlechtestes Ergebnis seit der Gründung dieser Stadt haben sollte und bei 30 bis 35,
na, weil, glauben Sie, in Wien Dobernau hat schon das Wienerschild gesehen.
War immer schon rot. Das war immer schon rot.
Ja. Als kleiner, Frage, war er da der kleine dicke Gallier mit Helm?
Genau. Oder? Ja. Okay. Der sympathische kleine dicke. Ja.
Also. Oder war er die gute Miene?
Herr Gross,
ja? Das Fischweib.
Selbst wenn die SPÖ, wie Sie sagen, ihr schlechtes Ergebnis aller Zeiten haben sollte, bei 30-35%, schlechter als sie 2015 auf dem historischen Tiefstand mit Heinz-Christian Strache war, und aber gleichzeitig dem Dominik Knepp nur 20% zubilligen, dann sehen Sie ja, dass das, was in der Vergangenheit gegolten hat, nämlich die Schwäche der SPÖ, die Stärke der FPÖ, deswegen nicht mehr gilt, weil Sie so einen verdammt schwachen Kandidaten haben. Und ich glaube eines, Herr Kost, lassen Sie mir ausreden, ich gebe Ihnen ja vollkommen recht.
Zu hochlegen. Stellen Sie sich vor, der geht am Wahltag mit 31% rein. Oder er geht nur mit 26 ein. Ja. Dann sagen Sie, das ist ein Misserfolg, weil der Groß immer von 28 redet. Ich lege keinen politischen Mandatar die Latte hoch, aber wenn Sie wollen, lege den anderen die Latte sehr tief. Ja. Da können Sie drunter Limbo tanzen.
Also, wir haben gehört, 20-25%. Schauen Sie, Herr Groß, es mag sein, dass es Menschen in Wien gibt mit Migrationsgeschichte, die hackeln, die unternehmerisch erfolgreich sind. Davon gibt es ganz viele. Davon gibt es ganz viele Migrationsgeschichte, die sagen, sie wählen die FPÖ auf Bundesebene. Aber ich habe noch niemanden getroffen, die sagen, sie wählen Dominik Knepp auf Landesebene. Ich habe schon gesehen, dass die FPÖ jetzt mit Leo Lugner viel in muslimischen Kreisen unterwegs ist. Habe ich gesehen. Ich sehe, dass offensichtlich die FPÖ, wenn es um Stimmen geht, kein Problem mit Moslems hat. Ganz im Gegensatz zu dem, was ich sonst immer an islamophoben Aussagen von Ihnen höre. Ich finde es gut. Ich freue mich.
Problem mit dem
Herr Kross,
Muslimen, ein Problem
mit
Islamisten.
Ich freue mich zu hören. Das ist aber, mit denen habe ich auch ein Problem. Ich freue mich zu hören, dass Sie sich Sie gemeinsam mit Moslems im schwarzen Kamel ansaufen, bis Sie einen Filmriss haben. Ich freue mich zu hören, dass Sie sich endlich integrieren in die Wiener Subkultur.
Aber ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Die waren ja mir sehr sympathisch. Wissen Sie warum? Die haben auch Negroni getrunken.
Na schau, ja, siehst du? Also es gibt ja nicht nur militante Moslems, die alle
jagen
wollen.
Na, ich brauche zum Beispiel, jetzt sage ich Ihnen eines. Ich brauche in Wien keine Politik, wo 6-jährige Volksschulkinder zum Ramadan fasten am Monat getreten werden, dass sie 10 Stunden am Tag nicht einmal einen Schluck Wasser trinken, weil sie von ihren radikalisierten Eltern hineingetrieben werden. Ich halte es nicht aus, dass kleine Mädchen mit 8 oder 9 in einen Kopf da reinkommen. Das ganze Gesocks kehrt weg, wenn sie so denken.
Herr Kross, aber jetzt alle Menschen, die den Ramadan zelebrieren, als ein radikalisiertes Gesocks zu bezeichnen,
ein sechsjähriges, dagegen verwehre ich. Ein sechsjähriges Kind. Ein sechsjähriges
darf selber die Entscheidung treffen oder nicht? Geht zuerst Kommunion oder nicht? Wird getauft oder nicht?
Herr Dr. Bornmänner.
Was ist los mit Ihnen?
Herr Dr. Bornmänner.
Sagen Sie jetzt, der Ramadan ist zu vergleichen
mit Terror? Erstkommunion tut nicht weh. Einem sechsjährigen Kind 10 Stunden die Nahrungsaufnahme zu verweigern, aus religiösen Gründen, da habe ich ein Problem.
Wer verweigert Kindern die Nahrungsaufnahme? Sie tun ja gerade so, als würde irgendjemand gezwungen werden, das ist doch ein Blödsinn. Ja. Also nein, jetzt hören Sie, schauen Sie, Sie waren gerade auf einem guten Weg.
Nein.
Sie waren gerade auf einem
guten
Weg integriert.
Nein, dann war ich komplett falsch. Also wenn Sie der Meinung sind, dass ich auf einem
guten Weg bin, mir gerade erzählt,
dann bin ich gerade falsch
abgebrochen. Sie haben sich verbrüdert gestern mit Moslems und haben sich angesoffen mit ausländischen Getränken in einem Lokal, das Schwarzes Kamel heißt, okay? Ich meine, noch ausländerfreundlicher geht es fast gar nicht mehr. Aber finde ich gut. Finde ich super. Sind super typische Wiener sind sie inzwischen. Finde ich gut. Aber dann biegen es doch nicht schon wieder rechts ab. Dann biegen es doch bitte nicht schon wieder rechts ab.
Sie ist eine kleine
indem sie geflogen. Beginnen, alle, die den Ramadan pflegen, als radikalisierte
Moslems. Ich habe kein Problem mit Menschen, die den Ramadan pflegen. Ich habe ein Problem damit, dass kleine Kinder, sechsjährige Kinder, zum tagsüber zum Fasten gezwungen werden. Damit habe ich ein Problem.
Woher haben Sie das? Haben das Ihre Freunde am Tisch?
Lesen Sie die heutigen Zeitungen. Na, was können Sie alles lesen?
Gibt da schon einige Aussagen von Lehrergewerkschaften,
dass das ein Problem ist. Dass Sie sehen, dass Kinder wenig Antrieb haben und dass sie unter... aber nicht
brauchen
jetzt
Problem.
Keinen nationalen Notstand ausrufen, weil ein paar Kinder
Ich habe einen nationalen Notstand, wenn extrem ausgelegte Glaubenslehren am Ende nicht den Menschen dienen, sondern den Menschen beschädigen. Okay?
Aber Sie werden doch nicht den Ramadan...
Nein, wir sind nicht mehr im Mittelalter.
Meinen Sie und den Ramadan brauche, damit?
Ich brauche keine religiöse, Auslegung, eine mittelalterliche Auslegung einer Religion, die am Ende den Menschen schadet. Ich selber faste 40 Tage fleischlos, nur damit Sie wissen. Aus Respekt vor meinem Glauben, dem Christentum, aber auch, weil es mir gut tut, ausnahmsweise mal auf Fisch ein bisschen umzusteigen und mich nicht jeden Tag mit Fleisch hochzupuffen. Ich habe überhaupt kein Problem. Aber am 6- oder 7-jährigen Kind zu verpflichten, dass es von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
Kinder sind doch ausgenommen vom Ramadan.
Dann lesen Sie mit den Lehrern.
Aber Sie sind doch ausgenommen. Herr Groß, jetzt reicht's mir. Wissen Sie, der Islam schreibt nicht vor, dass Kinder zum Fasten verpflichtet werden. Die sind explizit ausgenommen im Islam. Wenn es irgendwelche radikalisierten Eltern gibt, die ihre 5- oder 6-jährigen Kinder, und das halte ich für eine Mehr, aber sollte es sie geben, weil alles gibt es, dann bin ich auch dafür, das zu verurteilen, Herr Groß. Aber ich verwehre mich dagegen. Ich verwehre mich dagegen, dass Sie es so hinstellen, als würde jeder Moslem seine Kinder
zwingen. Was meinen Sie mit dem Islam? Das würde mich jetzt interessieren. Meinen Sie den Koran? Oder welche Glaubensidentität des Islam meinen Sie jetzt? Weil Sie sagen, der Islam nimmt Kinder aus. Groß, auf was beziehen Sie sich? Der Koran nimmt Kinder nicht aus. Wen meinen Sie? Den Papst von Istanbul oder was?
Sie können gerne im Koran nachlesen, da steht nicht drin, dass Kinder dem Ramadan genauso zu unterziehen sind, wie das Erwachsene.
Nein, es ist aber auch nicht ausgenommen.
Natürlich.
Da steht drinnen, Sie meinen, Mohammed hat gesagt bei der Sure, ich nehme aber jetzt die Kinder aus.
Ich würde Ihnen wirklich empfehlen, bei Mohammed, tun Sie nicht über Mohammed reden, echt.
Ah, das darf man auch nicht
mehr. Ganz kurze,
spannend eigentlich.
Darf man nicht reden,
über Gott darf man reden,
Jesus Christus
darf man lästern, über
alle darf man lästern.
Aber über Mohammed, nicht einmal in den Namen nehmen.
Donald
nicht
Trump.
Einmal in den Mund nehmen.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Letzter Teil, großes Finale mit Sebastian Born-Mehner und Gerald Gross. Sprechen wir abschließend noch über Donald Trump und die aktuelle Situation in der Ukraine. Erfüllt dich mit großer Sorge, was da derzeit passiert?
Definitiv. Wir erleben eine Situation, wo wir einen Menschen haben, der versucht, ein freies Volk, das heldenhaft seit 3 Jahren um seine Freiheit kämpft, zu erpressen, damit er ein paar Rohstoffe für seine Freunde, die Oligarchenfreunde bei Tesla und so weiter, geliefert wird. Auch zu dem Preis, dass ein Teil des Landes, eines souveränen Staates, einfach einem Despoten und Diktatoren überlassen werden muss. Und jetzt trifft man sich... der beste Witz überhaupt, in Saudi-Arabien, also in einer Diktatur, um sich aufzuteilen, wie man das Land verschachert und seine Leute. Das lehne ich zutiefst ab. Aber ein Gutes hat die ganze Situation schon. Ich habe das Gefühl, ob das jetzt Kanada ist, ob das Mexiko ist oder ob das Frankreich, Großbritannien, Deutschland und andere Länder sind, endlich geht ein Ruck durch die Welt und man sagt, man darf sich nicht länger abhängig machen von den USA. Man darf auch vor allem nicht dem Vertrauen anheimfallen, dass die USA ewig Weltpolizei machen würden, haben sie sowieso übrigens nie gemacht. Das waren diejenigen, die am meisten Konflikte verursacht haben, die USA auch maßgeblich
durch ihre
CIA-Intervention und so weiter.
Geht ich
immer schon gesagt, Herr. Das habe ich immer schon gesagt.
Geht
aber deswegen mache ich doch nicht den Clown für den Wladimir Putin, so wie Sie und andere das machen. Der Punkt ist der, wir müssen unabhängig sein, wir müssen als Europäische Union wehrhaft sein und auch für Österreich gilt daher. Wir müssen unsere Neutralität im 21. Jahrhundert anpassen. Anpassen heißt nicht aufgeben, sondern ganz im Gegenteil, wir müssen uns darauf besinnen, dass uns weder Russland noch die USA als Signatarstaaten von 1955 verteidigen werden, sondern wir müssen uns selbst verteidigen. Das heißt, mehr Geld in die Rüstung stecken und Teil eines europäischen Rüstungsprojekts werden, und langfristig natürlich auch Teil einer europäischen Armee werden, was übrigens, wie wir schon seit 1995 wissen, nicht im Widerspruch zur österreichischen Neutralität ist, weil EU-Battlegroups im Einklang mit der EU und unter einem UNO-Mandat natürlich in Einklang zu bringen sind mit der österreichischen Neutralität. Aber es reicht jetzt. Wir können als Österreich 400 Kilometer von einem Kriegsschauplatz entfernt nicht länger so tun, als würde uns das alles nichts angehen. Das geht uns was an. Wir werden Geld in die Hand nehmen müssen. Wir werden aufrüsten müssen. Wir werden wehrhaft werden müssen. Und wir müssen vor allem anerkennen, dass das europäische Projekt nur in seiner Gesamtheit Sinn macht. Das heißt, ich appelliere an die Freunde von Viktor Orban, an die Freunde von anderen Rechtsextremen in der Europäischen Union, endlich die europäischen Querschüsse einzustellen und nicht länger versuchen, die Europäische Union in die Luft zu jagen, sondern endlich einen ordentlichen Weg zu einer Verteidigungsunion zu
finden. Ich finde das ja ganz großartig. Und die Geschichte wiederholt sich ja immer wieder. Vor 5 Jahren, und zwar exakt übermorgen vor 5 Jahren, hatten wir den ersten Lockdown. Vor 5 Jahren.
Den hat Herbert Kickl gefordert, oder?
Hatten wir den ersten Lockdown. Ja? Und dann wurde sehr viel Angst verbreitet. Sehr viel Angst vorm Sterben, vorm sogenannten Virentod. Und daraufhin sind solche Leute wie Sie und für die, die Sie Stimmung machen, hergegangen und haben gesagt, wir brauchen alle Milliarden der Welt für Impfstoffe. Alle Milliarden für Impfstoffe. Alles, sofort. Wir müssen virentechnologisch aufrüsten. Der Helm war der Maulkorb. Ja? Das Bajonett war die Spritze, die BayernTech und den ganzen Pharmakonzernen Milliarden Euro gebracht hat. Ursula von der Leyen, die Beschaffungen, Impfstoffe, alles drum und dran. Die Leute haben Angst gehabt. Ah, wir müssen sterben. Nein, wir müssen aufrüsten mit Impfstoffen und Masken. Der Schwede ist 3 Jahre recht gut eingegangen. Im 4. Jahr, Herr Dr. Bornmehner, sind dann Sie da gestanden und haben gesagt, das war alles ein Fehler. Ich habe ja nur den Experten geglaubt. Die größten Profiteure waren die Impflobbyisten. Das ist eine Sauerei, von denen müssen wir uns das Geld zurückholen. Und jetzt habe ich Déjà-vu. Jetzt der nächste Schmäh ist, nicht Corona tötet uns, Putin wird uns jeden einzelnen von uns umbringen. Einhändig. Ganz Europa. Er wird Polen angreifen, Österreich, Ungarn. Er wird ganz Europa überfallen. Wie einst Kolumbus, nur der ist von Spanien aus, wird irgendwann Putin in Spanien sein und ganz Europa eingenommen haben mit dem Kreml. Und deswegen brauchen wir jetzt sofort Aufrüstung. Diesmal nicht Spritzen, sondern Raketen. Diesmal nicht 500 Milliarden Euro für Impfstoffe, da 800 Milliarden Euro. Und in Österreich 6 Milliarden Euro. 100 Milliarden Euro hat uns Corona gebracht. Jetzt brauchen wir 6 Milliarden für Raketen, die genau bis zum Plattensee fliegt. Ja? Da ist mein Feuerwerk zu Silvester, geht weiter als das sogenannte Sky-Shield-Projekt. Ein NATO-Projekt, na super, gratuliere, obwohl das deutsche Grundgesetz dagegen spricht. Es ist immer dieselbe Thematik. Angst, Überleben, der Bevölkerung den nahen Tod einreden und dann, Geld verjuchsen. Nicht das Volk schützen, Geld verjuchsen, nicht Grenzen sichern, Geld verjuchsen. 8 Milliarden, 6 Milliarden, 800 Milliarden. Und in 5 Jahren kommen Sie dann wieder her und sagen, naja, ich habe ja damals nur den Experten vertraut. So, gibt es möglicherweise nächste Woche in 2 Monaten einen Frieden?
Das ist so lustig, Herr Groß.
Gibt es einen Frieden?
Das ist so witzig.
Diktiert der Herr Trump in Saudi-Arabien dem Herrn Putin und dem Herrn Zelensky einen sogenannten US-Diktatfrieden? Gibt es plötzlich in einem halben Jahr Frieden? Das habe ich alles nicht wissen können. Aber 800 Milliarden sind weg. Und dann passiert Folgendes. Dann müssen die Pensionisten wieder zahlen. Ja. Oder die Raucher. Oder die Pendler. Okay. Oder die Photovoltaikanlagen. Okay, oder die E-Autos.
Nein, die armen E-Autofahrer.
Wir becken damit zuerst die Spritzenlobbyisten und jetzt die Waffenlobbyisten rein.
Ich finde es schon sehr.
Immer dasselbe
Modell. Ich finde es sehr erheiternd. Im ersten Teil der Sendung hören wir, nein, uns geht's nicht gut in Österreich. Wir haben Massenarbeitslosigkeit, Rekordinsolvenzen und die Menschen wissen nicht mehr, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Alarm,
Weltuntergang, mehr als, wir glauben, der
alles brennt. Ja? Welt ist schrecklich und wir werden alle sterben. Hören wir die erste Hälfte der Sendung. Als es darum geht, dass diese Regierung gerade beginnt, Maßnahmen zu setzen, wie zum Beispiel eine Befristung abzuschaffen oder Mieten zu deckeln. Wenn es dann aber um Wladimir Putin geht, der Menschen schlachtet, der Frauen systematisch vergewaltigen lässt und Kinder verschleppt, hören wir, na, der will nur spülen.
Keine Sorge, Wladimir.
Brauchen wir nicht reden, Wladimir, aber nicht in Polen oder in Österreich. Lass mich aufreden.
Ja. Wladimir ist nicht so schlimm. Scheißt euch nicht an. Keine Panik. Alles gut. Und das finde ich so, wirklich so, also wenn es nicht so traurig wäre, könnte man lachen. Aber es ist wirklich interessant, wie sie auf der einen Seite hysterisieren und Alarm schreien, dort, wo es ihnen bringt. Und auf der anderen Seite, dort, wo es auch ihnen bringt, FPÖ, Freunde Putins Österreich, sagen manche, dort, wo es ihnen etwas bringt, dort beschwichtigen sie.
ÖVP, und dass sie gleichzeitig Partei. Sorge, ja.
Ja, ich könnte es gerne sagen, ja. Aber Herr Gross, wissen Sie, was ich lustig finde? Sie sagen, die Welt wird sehen wie ein Diktatfrieden. Diktatfrieden. Wissen Sie, wer das Wort Diktatfrieden genutzt hat? Auch die Nazis zum Beispiel. Und wissen Sie, warum? Weil das, was 1919 passiert ist, die Verträge, die damals geschlossen wurden im Ersten Weltkrieg, die Grundlage, lassen Sie mir ausreden, die Grundlage dafür war, dass wir ein paar Jahre später den Aufstieg des Nationalsozialismus gehabt haben. Und wenn wir eines nicht brauchen, dann ist es jetzt ein Diktatfrieden, der ein freies Volk dazu zwingt, auf der einen Seite Ressourcen herzugeben und auf der anderen Seite Land.
Das ist ja recht eine einfache Geschichte.
Braucht man nicht.
Die Europäische Union kann 800 Milliarden dort auch noch eine versenken, dann ist das Geld weg und die ganze Ukraine ist geschnupft vom Russen. Der Russe macht jeden Tag ein, zwei Kilometer. So, ist so. Du hast noch drei Jahre weiter. Sie kämpfen ja nicht im Schützengraben. Sie sitzen im Waldviertel, in Ihrem privaten Pool. Dort sterben jeden Tag Leute, die von uns hochgerüstet werden, aber zu wenig gerüstet werden, dass sie einen Krieg gegen Russland gewinnen, weil den Krieg kannst du gegen Russland nicht gewinnen. Und, Entschuldigung, Diktatfrieden ist ein militärhistorischer Begriff. Verzeihung, dass die Nazis auch Deutsch gesprochen haben. Soll ich jetzt Italienisch mit ihnen reden, damit ich ja als deutsch sprechender Österreicher kein Nazi werde oder was? Also, das ist ein Humbug. Diktatfrieden ist ein militärhistorischer Begriff. Und Diktatfrieden bedeutet nichts anderes als ein erzwungener Frieden. Das verrate ich Ihnen ein Geheimnis. Die meisten Friedensschlüsse sind erzwungen. Durch irgendwen. Irgendeine dritte Kraft, entweder der Sieger den Frieden erzwungen oder eine dritte Kraft hat vermittelt und hat den Frieden erzwungen. Es sind die meisten Friedensschlüsse.
Zweite Weltkrieg.
Es ist auch der Verlust. Es ist auch der Verlust Südtirols an Italien durch Österreich war Diktatfrieden. Kann ich Ihnen auch sagen.
Herr Gross, der Zweite Weltkrieg hat nicht mehr um Diktatfrieden geändert, sondern mit der bedingungslosen Kapitulation der Nationalsozialisten.
Ja,
okay. Das ist ein Unterschied, ob ich einem Volk, einem freien Volk, das sich verteidigt gegen einen Aggressor, einen Frieden aufzwinge, der ihnen die Leben Grundlage stiehlt, weil
sind Sie der Meinung, dass die Ukraine gewinnen könnte?
Herr Gross, seit 3 Jahren verteidigen sich diese Menschen heldenhaft.
Ja.
Von ihnen wurde prognostiziert, innerhalb von 3 Monaten ist das Land erobert. Ja. Seit 3 Jahren verteidigen die ihr Land. Ja. Wenn wir ihnen endlich einmal die Unterstützung geben, die sie brauchen würden.
Die wäre?
Vollends. Na, zum Beispiel Truppen. Ich meine das, was die
also Briten... Österreicher?
Nein, wir sind neutral. Das, was die Briten und die Franzosen gesagt haben.
Okay.
Es braucht eine, meiner Meinung nach, unter UNO-Mandat eine friedenssichernde Mission in der Ukraine, weil hier... Wir dürfen nicht länger zuschauen, wie Frauen und Kinder abgeschlachtet werden.
Problem. Ja? Herr Dr. Bornmänner, die UN-Friedenstruppen sind keine kämpfenden Truppen.
Es gibt sowohl friedensschaffende als auch friedenssichernde Maßnahmen.
Die sind dieselben.
Nein, das
die
Frieden,
es gibt keine friedensschaffende.
Doch, natürlich. 1950 Koreakrieg unter UNO-Mandat die Amerikaner. Lernen's Geschichte, Alter.
Herr Dr. Bornmänner,
nicht böse sein.
Herr Dr. Bornmänner, schauen Sie, es ist ganz einfach. Vielleicht, wenn ich suizidal drauf wäre, so wie Sie, dann würde ich auch sagen, sollen die Franzosen und die Briten gegen Russen kämpfen, dann ist vielleicht das europäische Elend verkürzt.
Gegen es geht nicht darum, gegen sie zu kämpfen.
Gegen einen Russen ist völlig so ziemlich, als Amerikaner oder plötzlich als Amerikaner oder als... Also schauen Sie, es hat die letzten 70 Jahre wirklich jede Armee versucht und jeder vernünftige Staats- und Regierungschef, jeder Friedensnobelpreisträger, einen Konflikt zu vermeiden, zwischen der sogenannten westlichen Welt, also den USA und auch in Europa und einem russischen Soldaten, aus gutem Grund. So, wenn Sie jetzt der Meinung sind, wir sollen gegen Russland selber, also wir Österreicher nicht, aber ganz Europa, wir sollen gegen Russland kämpfen, ja, so.
Nein,
die UN, die UN-Friedenstruppen sind friedenssichernde und friedensschaffende, in Bufferzonen entmilitarisierte. Sie reden ständig von UN-Friedenstruppen. Diese UN-Friedenstruppe, die quasi kämpft, im Übrigen sind meistens nur Infanterie, die dort hineingeht, das hat es noch nicht gegeben. Ja, okay, nur damit wir uns einmal verstehen. Wenn Sie aber wollen, sagen Sie es, wenn Sie wollen, dass die Amerikaner einigen nach Russland, sagen Sie es.
Nein.
Aber wissen Sie was, dann sind 1800 Atomraketen schnell gezündet, dann ersparen wir wenigstens auch Ihre Sendung. Mittlerweile bin ich sowieso der Meinung, der Atombütz ist mir lieber als Sie.
Na gut, komm, also jetzt.
Ja, dann merkt man wieder, wie sachlich er am Schluss
ist. Naja, fatalistisch.
Nein. Aber schau.
Ich muss mit Ihnen 1,5 Stunden im Studio sitzen.
Ich hab schon,
da sendet man sich schon nach der Atomrakete, das müssen Sie verstehen.
Ich hab schon verstanden, Ihnen sind die Menschen der Ukraine scheißegal. Sie sagen, ein Diktatfrieden für die
die Ukraine ist eine super Geschichte. Ich sage, wir sollten die Menschen in der Ukraine dabei unterstützen, einen Frieden zu bekommen auf Augenhöhe. Und das bedeutet, ja, ich bin auch für Frieden, ich bin auch für Verhandlungen, aber unter den Bedingungen beider Nationen und nicht erzwungen von einem Verrückten, der Rohstoffe aus der Ukraine rausstehlen möchte.
Gut, wir sind am Ende angelangt. Vielen Dank, war eine spannende Diskussion. Ganz kurze Werbepause, dann geht es hier gleich weiter auf OE24 TV.